Sag's mal.
Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 65.
Reloaded.
Oh, einmal mit Profis gearbeitet. Yeah.
Du, so findest du es gut?
Ja.
Okay, na gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, der Podcast über Comics und alles Mögliche drumherum. Ich habe
mal sehen, was du heute drumherum dabei hast.
Ja,
was
ja. Ich habe eine Sache auf der virtuellen Agenda. Ich habe eine Sache noch im Kopf, die habe ich letztens erst gesehen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Hingegen haben unsere Hörer Leberwurst vom letzten Mal ausprobiert. Ist gut angekommen.
Stimmt.
Genau.
Hab ich gelesen.
Siehste. Und wir machen mal, also erstmal, hallo Helge.
Hallo.
Genau, ich bin Daniel, wie immer, und wir
ja,
haben...
Ja, stimmt, hallo Daniel, ja gut, Entschuldigung. Also kann man es ja nicht auch machen. Was
alles gut. Wir haben unheimlich viele Sachen gelesen. Ich habe tatsächlich viele Sachen gelesen diesmal. Ich würde nicht sagen, mehr als beim letzten Mal. Das Problem ist nur, diesmal kommen sie in...
Waren wieder schlechte dabei?
Nee, eigentlich nicht so richtig, aber ich habe heute versucht, kurz mal drüber nachzudenken, was jetzt das Beste ist. Ich habe noch keinen klaren Favoriten. Diesmal quasi Premiere. Ich werde am Ende nochmal, nachdem ich nochmal diese 4/5 Comics vorgestellt habe, nochmal Revue passieren, wobei das erste tatsächlich so ein bisschen außer Konkurrenz läuft, dann tatsächlich sagen, was mir am besten gefallen hat. So, das erste, da muss ich ein wenig ausholen und da tut es mir insofern ein wenig leid. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich Thomas Williams überhaupt auf Instagram folge. Jedenfalls folge ich ihm.
Thomas Williams, muss der Name einem jetzt was sagen?
Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich folge ihm jedenfalls. Ich glaube, der hatte damals. Ich weiß es nicht. Da kann ich mich nur in die Nesseln setzen. Also, auf seinem Comic, also andersrum. Er hat auf Instagram gepostet, hey, Corona und so, ich habe einen Comic rausgebracht, das ist komplett untergegangen.
Deutsch oder Englisch?
Deutsch. Das ist ein Deutscher.
Ah.
Und habe gesagt, pass auf hier, weil ich sowas immer spannend finde, wie komme ich an einen Comic ran? Und also über Instagram angeschrieben, ich werde auch den Instagram-Link verlinken. Klingt geil. Mhm. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und da hat er gesagt, ja, kein Problem, schick mir einfach einen frankierten Rückumschlag, also einen Umschlag zu. Ich schick dir es zu. Ich sage, nee, komm, pass auf, ich gebe dir 5 € und du schickst es mir. Hat er gesagt, bingo, geht klar, kriegst den Umschlag noch dazu. Also er hätte das Comic quasi verschenkt. Ne?
Mhm.
Finde ich schon mal sehr nobel. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, dass ich Comic Review mache. Wie gesagt,
glaubst du, er hätte jetzt jedem das Comic geschenkt?
Ich weiß es nicht. Ja. Nee, aber jedenfalls, sag mal so. Ich, ohne jetzt mich da in die Nessel zu setzen, weil das auch nirgendwo dasteht, dass es irgendwie käuflich
werbar ist. Nicht, dass jetzt jeder bei ihm anruft und
sich
meldet und sagt, bei dir gibt es doch Comics umsonst.
Für 5 € ist es zumindest im Bereich, dass man das machen kann. Und er kann ja sagen, falls ich es irgendwie Mist erzähle, dann muss er es einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde ihn den Link zu dem Podcast natürlich schicken. Und dann müsst ihr den Preis einfach aushandeln. Seid ihr fair, jetzt hat er schon wieder sein Handy im Hintergrund an. Ich raste hier. Oh, 2 Nachrichten.
Das warst du gar nicht, weil ich dachte,
das war ich diesmal nicht. Während ich mich ja voll darauf konzentriere, dieses Comic. Also, wie gesagt, ich wusste auch gar nicht, worum es ging. Es war so ein Blind Date mit einem Buch, ist auch nicht schlecht. Unterm Strich, es ist nicht mein Geschmack aus zweierlei Gründen.
Bist ja fies.
Nee. Also ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht schlecht ist, aber ich würde, wenn du mir jetzt einen Horrorfilm
Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht schlecht ist. Ich habe ja gesagt, dass es schlecht ist. Ich verstehe schon.
Na, hör doch mal zu jetzt.
Doppelverneinung. Okay. Kind.
Also wenn man mir einen Horrorfilm empfehlen würde, gefallen die mir ja auch nicht alle. Und das ist gleich der Aufhänger. Es ist ein Horrorcomic. Ah. Und in dem Genre ist es eigentlich schon wieder geil, weil es dieses ganze Trash-Horror-Genre halt einmal aufgreift und so ein wenig durch den Kakao zieht nicht, aber schon so ein bisschen auf die Schippe nimmt und einfach auch dieses Splatter und Blut bedient. Deswegen wieder.
Ich glaube, du hast den Namen noch gar nicht gesagt, ne?
Ja, das kommt gleich. Daumen hoch. Okay. Ist ja auch verlinkt. Ihr könnt ja auch auf Hunting Down Comics oder auf Comic Review gehen. Fried Guys Party Crasher. Und pass auf, dem Helge, dem schicke ich jetzt mal, ich habe sogar ein Autogramm vom Autor, Jeweils das Cover. Oh. Ich hoffe, der hat sein Handy aus, weil sonst macht gleich Pelim, Pelim.
Oh, jetzt schön, aua.
Warst du das? Ja, ne?
Nein.
Pass ja auf. Oh, es wird unscharf. Nee, doch, das wäre okay gewesen. Das kommt. Ich schicke dir zwei Sachen. Oh, jetzt hat das doch an. Ich
eins,
raste aus. Und damit du ein Gefühl für das Artwork bekommst. Also, geile Aufkleber dabei. Also wirklich geile Aufkleber. Mit Metalloptik finde ich geil. Ich muss nur gucken, wo ich sie hinmache.
Ja.
Das Einzige, was ich leider nicht machen kann, ich kann dieses Buch nicht rumliegen lassen. Dafür sind die Kleinen noch zu klein. Und dafür schicke ich dir gleich ein Bild, warum du weißt, was ich meine. Und ich kann auch nicht zu viel erzählen, weil das ist so ein One-Shot. Also das ist ein Heft, ein Buch. Und ich hole jetzt noch ein kleines bisschen aus. Anscheinend zur Ausgabe eines Horrormagazins, das ich auch nicht kenne, nämlich Virus. Warte mal.
Ach, das kenne ich sogar.
Du kennst das?
Kennen ist übertrieben. Ich habe es am Kiosk schon mal gesehen.
Okay,
ich
fand und zur 100. Ausgabe dieses Magazins ist das quasi so ein Tribut. Wow, was macht denn der für ein Mist hier? Hört ihr das im Hintergrund? Ja, jetzt springt gleich, warum auch immer, das Phone an. Also, genau, zur 100. Ausgabe ist das so ein Tribut an dieses Comic und ich finde das eigentlich gern. Ich weiß gar nicht, ob er dafür überhaupt schreibt. Jedenfalls hat er an 40 Anthologien da schon teilgenommen, hat ein Hörspiel, The Others und die Erben des Untergangs und den John Sinclair Band 2218 im Bann der Hexe. Hat er mitgeschrieben.
Den hat er geschrieben?
Ja, anscheinend schon. Deswegen.
Das ist ja cool.
Ich bin nicht darüber raufgekommen, über John Sinclair. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der Autor ist halt Thomas Williams. Und der Künstler ist Detlef Klever, sagt mir auch nichts. Und der macht wohl auch für Fantasy, Mystery und Horror und Steampunk so Geschichten und illustriert. Wobei ich, wie gesagt, die Geschichte ist insofern. Ich kann jetzt leider nicht so viel sagen. Horrormäßig, also wenn ihr alle Klischees aus Horrorfilmen zusammenpackt so ein bisschen und auch so die Figuren, Freddy Krueger hier, Teen Wolf und dann hört es bei mir schon auf.
Aus S, ne?
It. Und dann hier Shining und sowas und die treten hier auf und
hier die wie heißt es nochmal, die aus dem Fernseher kommt?
Ja, The Ring, aber wie die heißt, weiß ich nicht.
The Ring, genau.
Genau, und das ist halt perfekt bedient. Also wie gesagt, das Artwork, da darfst du gerne.
Und wer ist der Kopf, der da ist? Ist er das selbst?
Warte mal.
Der
Kopf, der da vorne ist? Welchen, du hast jetzt mal, was habe ich dir denn
gesagt? Der abgeschlagene Kopf, der vorne liegt,
pass mal auf, Geburtstag, oder ist das der Chefredakteur? Könnte fast sein. Ich schicke dir mal ein Bild von ihm. Jetzt haben wir dann noch ein drittes Bild.
Damit ich könnte mir vorstellen, dass es auch jemand aus dem Magazin ist oder so, wenn es für das Magazin gemacht ist.
Ja, aber dann würde das da hinten draufstehen und da habe ich das geflissentlich überlesen. Jedenfalls ein sympathischer Typ und ich folge dem auf Instagram und dann. Deswegen.
Ah ja.
Wer Splatter-Horror mag, wer so gerne, keine Ahnung, eben diese Genres von Filmen guckt, für den ist das schon was. Wie gesagt, man bekommt das ja theoretisch, ich hoffe jetzt mal, dass ich damit nicht so weit raushänge, umsonst, aber gebt ihm was. Ne? Also 5 Euro ist nicht so viel, dafür hat man wirklich einen interessanten. Wie heißt denn das so im Fernsehen? Ich überlege gerade, wie das heißt. So, wenn du, was sind denn Horrorfilme? Was ist das für ein Genre? Das ist dann nicht White
Splatter, oder?
Splatter, aber das ist dann nicht White Trash. Das sind so B-Movies. B-Movies-Style.
B-Movies.
Also so ein bisschen.
Ups, Entschuldigung.
Ja, sag mal, was ist das hier für.
B-Movies würde ich auch sagen.
Genau. Und es hat Spaß
also
gemacht.
Also ich meine, es liegt ja auch auf der Hand, ne, dass du, wenn du für so ein Magazin das irgendwie schreibst, dass du dann vielleicht sagst, ich mache mal so ein Best-of, was in dem Magazin so vorkommt, ne? Hau ich hier einfach auch mal
und
in die Zeichnung oder in die Story mit rein.
Ich find's halt witzig. Ich meine, das ist eine Geschichte, die in einem Heft erzählt ist. Und ja, also wie gesagt, ich kann es nicht rumliegen lassen. Es ist schon so ab 18. Nee, keine Ahnung, so ab 16.
Naja, alle anderen werden ja auch natürlich, da wäre man sonst enttäuscht eigentlich fast, ne? Wenn es nicht so wäre.
Ja, naja gut, man kann ja auch eine Geschichte subtil, horrormäßig erzählen, aber ich fand's cool. Also ich find's gut, es läuft außer Konkurrenz, weil im Genre eher so B-Movie.
Ja, schon verstanden. Also ist nicht deins, aber ist eigentlich okay sozusagen, ist eigentlich ganz gut.
Ja. Also deswegen Daumen hoch und guckt mal an und dann folgt ihm einfach auf Instagram. Wie gesagt, ich verlinke es oder ihr schmeißt einfach mal den Namen Thomas Williams bei Instagram rein, kommt bestimmt raus. Du klickst ganz schön laut mit deiner Maus rum und bei Facebook ist er auch und. Ja? Und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen.
Ist wirklich laut hier. Ja, irgendwas stimmt hier mit denen. Eigentlich haben wir hatten probiert, an meinem neuen Computer das einzurichten und das hat jetzt alles zu lange gedauert. Deswegen ist jetzt hier ein bisschen, wird demnächst hoffentlich besser sein, die Tonqualität.
Demnächst sitzt er im Kleiderschrank und da ist es furztrocken, der Sound.
So machen wir es.
Gut, pass auf, dann komme ich doch gleich zum nächsten Comic. Komischerweise, ich habe da ja quasi in Vorbereitung dieses Podcasts, da schicke ich Helge immer quasi die Links, wo er so die Cover finden kann und wo er so ein bisschen so
einen groben Abriss.
Du manchmal auch. Und da habe ich festgestellt, dass ich diesmal unbewusst zweimal Dark Horse und zweimal Aftershock habe. Das hat, weiß ich nicht, ob das vom Thema ausgesucht.
Kein Image.
Nee, tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, es ist noch keine Wertung in der Reihenfolge, wie ich es vorstelle, was sonst relativ selten vorkommt. Und das Problem ist, dass ich beim ersten zum Beispiel es gar nicht aussprechen kann. Du kannst ja gerne versuchen mal, wie sagt man denn, also bei Dark Horse erschien
Koja Karu, The Skinner.
Koja Karu, The Skinner, genau. Aber zwei große Namen, also den einen kennst du bestimmt, Mike Mignola. Christopher Golden, würde ich fast sagen, kennst du nicht. Kenn ich wiederum, weil ich auch Bücher mit mehr Texten lese. Der ist so ein...
Gemein, aber stimmt, ja.
Der hat, also von dem habe ich auch schon ein paar Sachen gelesen. Den hat auch Stephen King schon mal irgendwann gelobt und sowas. Also ist ein anerkannter Autor. Also beide sind halt Koryphäen auf ihrem Gebiet. Wobei ich glaube, dass tatsächlich der Mike Mignola, dieses Comic, tatsächlich entweder nur aus dem Universum von Mike Mignola stammt oder... ja, ich weiß nicht, die Idee irgendwie, weil ich glaube, warte mal, ich muss...
Ja, die sind zusammen, die stehen da als Writer, stehen die beiden. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, der eine ist der Ideengeber oder irgendwas und einfach so, dass man den fetten Namen mit auf dem Cover hat.
Wahrscheinlich, wie gesagt, Christopher Golden, zumindest in Amerika, eine bekannte Hausnummer ist. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, und das ist mein erstes Buch, wie gesagt, frei aus der Wertung heraus. Und wir schreiben das Jahr 1938. Wir sind in Polen.
Ja, man sieht schon hier so Nazi-Tote.
Genau. Irgendwie oder sowas, das ist interessant. Das ist ja nicht mal das Nazi-Symbol. Es fliegen so Hexen an. Und man könnte es, wie gesagt, wir machen es etwas verkürzt, weil im verkürzten Stile versuchen die Alliierten oder die Deutschen sind es wahrscheinlich nicht, die Alliierten irgendwie nach draußen zu kommen und eine Liste nach draußen zu bringen, die für den Ausgang des Krieges mehr oder weniger entscheidend ist. Das Problem ist aber, dass die von Hexen angegriffen werden und quasi vernichtet werden. Und natürlich gibt es, wie in jedem guten hier World War II-Szenario immer noch... das sind die Franzosen, sehe ich gerade. Die Franzosen kämpfen darum und wie gesagt, und es gibt immer, was habe ich den Faden verloren? Menschenskinder mit dem Zweiten Weltkrieg.
Ich weiß nicht, hörst du auch jedes Knarren?
Ja, bei dir, ja. Ich sag, das ist furchtbar. Das ist Ambient-Sound.
Das ist wirklich schlimm, ey. Ich kann gar nicht, das ist wirklich schrecklich.
Also Klick deiner Maus. Na, jedenfalls.
Ja, ich habe eigentlich nur.
Ja. Die versuchen da rauszukommen und das ist halt einfach eine zweite Weltkriegsschlacht und mit Hexen, Geistern und sowas. Und natürlich gibt es eine Resistance, also die dort herrscht und die beschwören wiederum die Weißen, die weiße Hexe. Und das ist eben dieser Koja Karu. Zwischenzeitlich reden die dann auch Polnisch zwischendurch. Das finde ich irgendwie faszinierend. Also, du verstehst, du hast so Sprechblasen hier wie Wozniak. Na gut, das ist der Name. Irgendwo war doch. Hier. Koja Jura, Wuschianigi, Meshe, Koja Jura, Splaslidamnia. Also für alle, die Polnisch halbwegs können, total verkorkst. Aber das hat ein gewisses Etwas. Jetzt hör doch mal auf zu klicken oder mach die
Mausklick leiser. Ich muss das jetzt hier leiser machen.
Es ist ja echt nervig. Also, und es aber jetzt kannst du nicht mehr antworten, oder? Wenn du leise bist. Sag doch, das ist ja tückisch.
Also, pass auf, ich habe das jetzt leiser gemacht und jetzt gehe ich einfach näher ran. So funktioniert es auch, oder?
Ja, du bist aber ganz, ganz leise. Du bist ja so wirklich eben ins Mikro reingekrochen. Ein bisschen lauter musst du schon machen, damit der geneigte Hörer dich da draußen.
Okay, jetzt aber, oder? Jetzt
so, ist super. Pass. Okay. Und es ist halt so eine Horror-Hexengeschichte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel. Steht gar nichts da. Wahrscheinlich ongoing. Nee, Miniserie steht ja da. Miniserie. Nirgendwo was gefunden. Aber es hat was, ne? Also da kämpft halt gut gegen böse, es gibt die gute Hexe, die böse Hexe und die versuchen irgendwie die Alliierten da oder die Franzosen da oder die Polen, Polen zur Strecke zu bringen und
also,
das alles in diesem.
Verstehe ich es richtig, dass die Hexen, also sozusagen die Bösen, sind zeitgleich auch Nazis sozusagen. Ja? Also sind wieder so okkulte
ja,
Nazis.
Wahrscheinlich schon. Also die sind so das Simple. Die haben halt die bösen Hexen haben halt diese rote Armbinde.
Diese Banderole, genau.
Wobei da keine Swastika drauf ist, sondern es sieht aus wie so ein Tripod Windmesser, keine Ahnung. Ist ein bisschen lustiges
Ding. Sieht aus wie dieses hier, dieses Behindertensymbol eigentlich in Rot halt, ne? Rot-Schwarz statt Gelb-Schwarz.
Das ist was ich bei mir sehe. Es werden auch unheimlich viele Arme und abgesäbelt, enthauptet und
also
werden Waffen verzaubert.
Horror. Bitte? Ein bisschen Horror auch wieder.
Ja, natürlich, das ist so ein Krimi-Horror-Geschichte. Aber es hat seinen Reiz. Ich kann schon mal versprechen, es ist nicht das Beste, auch wenn Mike Mignola da draufsteht und Christopher Golden, weil es dafür wiederum nicht zu originell ist in meinen Augen. Ne? Also das ist halt irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, schon das, was man zumindest als Europäer doch immer mal kennt. Ne? Das Artwork ist bei Peter Burdington, die Farben sind bei Michele Madsen und das Lettering ist bei Clem Robinson. Aber es hat Spaß gemacht, das zu lesen und man will halt rauskriegen, wer jetzt da gut gegen böse ist. Dann wird halt dieser Kurshakura, wird quasi die...
Sind die Hexen vielleicht doch die Guten?
Ja, das kann natürlich sein, ne? Wenn es jetzt hier so, lass es mal nur ein Zweiakter sein, dann muss da natürlich noch ein phänomenaler Twist rein. Das ist aber Miniserie, sag mal, lass es 6 Hefte sein. Da möchte man schon vorher wissen, in welche Richtung es geht. Aber jedenfalls, Origin Story, so Resistance, wie heißt denn das? Widerstandsbewegung in Frankreich, obwohl die polnisch sprechen. Irgendwie passt das alles nicht zusammen, aber naja, hat mich gut unterhalten. Und deswegen, und Mike Mignola sowieso immer irgendwie ein Hingucker. Aber wie gesagt, ich glaube fast tatsächlich, dass
ja, da... Ja, wobei, er hat es ja nicht gezeichnet halt, ne?
Nee, klar. Aber wenn du dir das Cover anguckst, das wirkt, das ist halt, na gut, das ist dafür auch gemacht. Das Cover ist von, also das, was ich habe zumindest, ist von Peter, auch von Peter Burkting.
Ja, da
das wirkt schon sehr, Stil, ne? Sehr wie Mike Mignola, ne? Ist viel dunkler, ja. Ich meine, das ist und natürlich auch Farbe, aber es ist cool gemacht. Also das
bisschen filigraner vielleicht, weil nicht so dieses extrem grafische, was Mignola immer so drauf hat.
Ja.
Aber so von der Farbigkeit
und hier so steht's trotzdem, doch. Ja. Das ist tatsächlich auf dem Cover, ganz klein oben sehe ich es gerade, eins von zwei.
Ah ja.
Wenn du genau hinguckst, siehst du es auch. Ist mir komplett entgangen. Also es ist ein Zwei-Hefter.
Ach, tatsächlich.
Dann bin ich gespannt.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja, bin ich gespannt, wie das dann ausgeht. Da kann man die zweite Hefterausgabe ja auch nochmal holen. Ne?
Also. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, wie hast du diesmal denn dich für deine Comics entschieden? Also das erste hast du ja schon gesagt, weißt du gar nicht mehr selbst so genau.
Nee, das erste war,
aber, du meinst aber das jetzt, zum Beispiel, ist das jetzt einfach Mignola und los
genau,
geht's?
Tatsächlich, oder? Mike Mignola und wie gesagt, und ich hatte beide, ich hatte die Autoren, hatte das vor einiger Zeit gelesen, das ist auch relativ frisch rausgekommen, im April ist das, glaube ich, erschienen. Ja. Und hatte halt beide Autoren gelesen, also ich folge beiden auf Twitter und Mike Mignola und Christopher Golden, glaube ich, Christopher Golden hatte irgendwas darüber geschrieben und dachte mir, oh ja, ich mag seine Bücher, die haben immer so ein bisschen, ja, so leichten Stephen King Thriller Touch irgendwie, also auch so ein bisschen Horror angehaucht und dachte mir, ach, das kann man sich mal geben, ne? Mag's beide Autoren, das wird schon was sein, aber wie gesagt, wenn es jetzt zwei Hefte sind, dann werde ich das zweite auch noch holen. Das wird dann wahrscheinlich nie in einem Trade Paperback erscheinen oder in einer Sammlung von Kurzgeschichten, ich weiß es nicht. Naja.
Und das heißt, du hast auch wieder digital geholt?
Genau, das habe ich digital.
Ja, krass, ich habe echt lange keins mehr.
Nee, ich komme momentan auch irgendwie, ich weiß auch nicht, da nicht dran. Das ist auch für mich, also tatsächlich, deswegen lese ich tatsächlich auch mehr. Ne? Also wenn ich die Kids, die sind jetzt, wir schreiben jetzt, heute ist der 27.05.2021, die Kinder sind im Jahr 2021, glaube ich, gefühlt, den zweiten Tag wieder in der Schule. Im Wechselunterricht. Ja. Wenn alles gut geht, dann sinken die hier 7-Tage-Inzidenz weiter runter und die können wieder alle mal komplett gehen. Ansonsten sind sie nächste Woche wieder alle zu Hause. Es ist ein Traum, ich sag dir's. Du hast Kinder, die nur in die Kita gehen. Da passt das.
Ja, interessant. Das heißt, also was hat es jetzt miteinander zu tun, dass du zwei Tage zu Hause bist? Dadurch liest du jetzt mehr.
Jetzt holen wir wieder. Du willst immer nichts von deinem Privatleben preisgeben und ich muss mein ganzes Privatleben hier auswalzen.
Du willst ja alles über mein Privatleben immer preisen.
es ist so, dass ich halt früh die Kinder betreue, wir Hausaufgaben machen und dann bringe ich Mathis ins Bett, weißt du, und in der Zeit, wo ich Mathis ins Bett bringe, der braucht meistens so eine Viertel bis halbe Stunde, bis er eingeschlafen ist, habe ich halt tatsächlich immer dann auf dem Pad halt gelesen und da hast du halt mal ein, zwei Hefte durchgelesen und das fand ich halt irgendwie dann entspannend. So, deswegen lese ich
da momentan
ein bisschen
mehr. Und damit meinst
du
jetzt auch so wirklich, dass du keine Taschenlampe brauchst oder kein Nachtlicht, sondern einfach...
Naja, mittags sowieso nicht. Ich weiß ja nicht, wo ihr euer Kind zum Schlafen hinlegt.
Ach so.
In welchen Keller und in welchen Schrank.
Nee, naja, manchmal macht man ja vorher
irgendwas. Aber auch abends kannst du halt das lesen, prima.
Und du hast aber auch keinen irgendwie, keine Ahnung, so ein irgendein Paperwhite oder sonst was, sondern du hast ein ganz, also ein iPad quasi.
Nein,
oder
ich habe
ein Android.
Nicht mein iPad, so ein, wie heißen die Dinger? So ein Fire Kindle-Dingsbums.
Ah, okay, also doch ein Kindle extra. Also Kindle sind, die Dinger sind ja theoretisch wirklich zum Lesen.
Nee, aber nicht Kindle, sondern, wie heißen die? Fire Tablet. Heißen die Fire Tablet?
Nee, aber so ähnlich
wie Kindle. Naja, jedenfalls die etwas größeren, wurde halt so, auch so Heftgröße, so, also quasi, das ist ungefähr so groß wie so ein Comic, deswegen passt das auch immer ganz gut. Aber mittlerweile habe ich so ein, auf jedem Comic so ein Antik-Look drauf, weil in irgendeiner wahnsinnigen Umnachtung meines Sohnes er das Ding quasi mir aus der Hand geschleudert hat. Und jetzt habe ich so am unteren Rand so ein Spider-Web-Gedöns drauf.
Das, ja, ach stimmt, jetzt weiß ich, also ich habe, was heißt, ich weiß es, ich habe es mir jetzt wieder eingefallen. Das heißt einfach nur Fire.
Heißt das nur Fire?
Ja. Amazon Fire,
naja, oder? Ich wollte immer schon mal, ich hab ja noch so ein Kindle. Wie gesagt, du bist ja nicht so ein Freund, aber ich lese halt diese E-Books halt wirklich ganz gerne. Was ich jetzt gesehen habe.
Ja,
also
du warst ja auch immer nicht so ein Freund, ne?
Deswegen finde ich nicht,
das irgendwie faszinierend.
Halt praktisch, weißt du, du hast halt gefühlt 10 Hefte auf deinem Tablet deiner Wahl und kannst halt, wenn du es nicht magst, nimmst du das nächste. Ob ich immer 10 Hefte mit quasi ans Bett nehme oder irgendwo hinlege, musst du ja mal gucken, dann gerade bei so dünnen Heften ist halt scheiße.
Ja, klar.
Scheiße sagt man nicht, ich weiß.
Aber theoretisch zahlst du dafür auch sozusagen mehr oder weniger den vollen Preis. Also irgendwas, $3, $4.
Ja, so ungefähr. Manchmal sind die im Angebot, da ist es ein bisschen billiger, manche sind auch kostenlos. Aber jetzt im Großen und Ganzen sind die Kosten halt dann 3,99 oder irgend sowas. Also Dollar umgerechnet,
ich weiß nicht, ob das. Also ist der ganz normale Preis.
Genau.
Ja, das finde ich halt immer ein bisschen so gefühlt, ich mal, ungefähr.
Weil du es nicht, ja, du kannst es nicht weitergeben, verleihen, aber wenn ich weiß, wie viele ich an Heften, Single-Issues und auch Comics mit mehreren so im Keller liegen
habe. Du kannst es ja theoretisch schon deinen Sohn theoretisch verleihen, indem du sagst, hier,
liest. Ja, es ist ja in der Bibliothek quasi, also wenn nicht das irgendwann die Hufe hochmacht, eigentlich, nee, man lädt es ja aufs Pad, also es müsste theoretisch, ich weiß nicht, wenn der Service irgendwann offline geht, ob die dann die Inhalte löschen, ich kann dir es nicht so hundertprozentig sagen.
Ja. Also womit ich glaube, bei Computerspielen ist es ja auch so, dass du heutzutage kein Computerspiel mehr kaufst, das steht irgendwo im Kleingedruckten, sondern du kaufst die Lizenz, das Spiel zu spielen oder irgendwie so ähnlich.
Ja,
ne?
Zu nutzen, ja. Wobei ich...
Genau, und deswegen, ich glaube, die behalten sich wirklich vor, dann auch, wenn Server abgeschaltet werden, dann, also damit du dann nicht klagen kannst oder so. Mhm. Weil das ist ja bei echt vielen Spielen so, die gehen dann einfach nicht mehr.
Ne? Ja, hatten wir die ja, Spiele, ne? Ich hatte ja... Dich quasi angefragt, ob irgendwas nicht geht, dass man ist da echt verkrüppelt sozusagen.
Das funktioniert ja heute wieder, aber es kann ja sein, also es gibt ja auch viele Spiele, wo die einfach sagen, okay, das ist uns jetzt zu teuer, da machen wir zu wenig Geld mit, wir machen jetzt den Server aus und dann gibt es das Spiel einfach nicht mehr, ja, weißt du?
Das ist echt shit.
Ja, naja. Aber womit, ich meine, also
lass eine mich Sache ganz muss kurz ich ausreden, sagen, ich will ja eine Brücke schaffen, du darfst gleich nochmal zugehen, wobei ich mit einer Sache liebäugle, ich will mir so ein, falls da eine höhere Erfahrung hat, das würde mich mal interessieren, ich will mir so ein, es gibt diese Kindle-Varianten auch von anderen Anbietern, es gibt so ein Pocketbook, nennt sich das, mit Inkpad Color. Ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten, soweit bin ich noch nie vorgedrungen, aber ich, wenn einer Erfahrung hat, ob man da Comics mit gut lesen kann, laut der Beschreibung lesen die halt die gängigen Comic-Formate, ich weiß es gar nicht, ob man dann
laut
Comicsology das rüberschieben kann, müsste ich nochmal gucken, aber wie gesagt, mich interessiert das mal die Erfahrung, also wie lange man damit lesen kann, weil mit dem Kindle, dem klassischen, da kannst du ja gefühlt ein Vierteljahr lesen und musst nicht laden, das ist schon praktisch, ne?
Und mit Ink meinst du jetzt auch, dass es sozusagen dieses Prinzip hat, dass du theoretisch auch mit einer Lampe das anleuchten kannst?
Ja, genau. Ja. Also es steht halt da cool. Mit Hintergrundbeleuchtung wahrscheinlich und aber in Farbe und deswegen würde es mich mal reizen. Aber wie gesagt, wir schweifen schon wieder ab. So, jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt darfst du natürlich zu Ende reden. Ich bin ja ein Gentleman.
Naja, das geht ja im Grunde schweife sozusagen noch weiter ab. Ich wollte dazu noch sagen, dass ich ja dieses Thema halt, also ich mag halt gedruckten Kram und so und gerade die Sachen, die ich jetzt vorstelle, sind ja oft dann die, ich sag mal, mehr oder weniger Luxusausgaben oder die Sammelausgaben und dann sind da noch ein paar Extras und dann hast du oft sogar, weiß nicht, irgendwelche Spotluck und irgendwie gebunden oder so und dann noch irgendwie verschiedene Papiere oder was auch, also da lassen die sich ja immer schöne Sachen einfallen. Aber bei den Heften geht's mir halt auch so. Ich habe halt einen so einen, wie nennen sich die nochmal hier, Comic Concept oder so ähnlich, glaube ich. Comic Concept, so einen riesen Karton halt, ne? In dem man dann einfach seine Heftchen einsortiert und eigentlich, die sind dann da drin und die verschwinden gefühlt. für immer. Dann, ja, es ist wie so ein schwarzes Loch für Comics irgendwie. Und das ist eigentlich, also da kannst du es auch auf dem Kindle laden, ja, oder auf dem iPad.
Das Schöne ist, du hast halt hier ich ertappe mich ja immer wieder dabei, ne? Hast halt Single-Issue, ne? Das liest du. Und dann überlegst du, es gefällt mir wie Dead Dog's Bite. Lese ich zwar jetzt auch tatsächlich in Single-Issue weiter, weil ich so begeistert davon bin. Nochmal so, ja, als, hat man ja in der vorletzten Ausgabe besprochen, glaube ich. Also immer noch Daumen hoch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich wirklich dann wirklich was richtig toll finde, und letztens bin ich wieder über irgend so ein YouTube-Video hier, The Far Side. Kennst du das eigentlich? Das Comic? Also diese Comic-Strip von Steve Larsen? Heißt der Steve Larsen?
Sagt mir jetzt gerade nichts.
Also, warte mal, The Far Side.
Warum stellst du sowas nicht vor dann?
Von Gary Larsen, weil ich es noch nicht da habe. Das kommt dann, also das habe ich mir dann als gebundene Omnibus-Ausgabe für, lass es meine Frau nicht hören, 80 Euro oder irgend sowas, wo alle Cartoons drin sind, die er
zu jeder Zeit. Also du wusstest noch nicht mal, ob es gut ist sozusagen. Ja,
doch, ich habe diese Doku gesehen und habe einige von diesen Comics gesehen, habe von die Frau.
Okay, das sind aber keine Comics, das sind sozusagen wirklich eigentlich, also Cartoons würde man eigentlich sagen.
Ja, so, ne? wie Calvin und Hobbes, die ich so vergöttere, also so in der so Richtung. So
ein Bild-Gags,
ja, oder halt keine so Story. Drei Panel auf einer Seite, aber eigentlich primär, glaube ich, immer so gemacht auf eine Seite. Der hat hier dann auch hier in Zeitung halt abgedruckt und sowas. Also, und ich fand das so genial. Ich fand die Doku geil und ich fand ihn geil und ich fand die Comics geil und ich dachte, das brauchst du auch noch, weil ich immer wieder jetzt mich ertappe bei, wie viel Weisheit man unter die Leute bringen kann, wenn du so ein Calvin und Hobbes Zitat mal, ja, mit einstreust. Das Beste war letztens,
wenn man schon Shakespeare nicht zitieren kann oder
ja,
so.
Ja, das wobei ich wiederum, wir schweifen ja ab, wer mir auf Twitter folgt, dem hatte ich letztens auch ein Video gepostet, da ging es um das metrische Maß der Shakespeare-Dichtung und warum man die schlecht in andere Sprachen übersetzen kann, unter anderem Französisch. Denkst du dir auch so stocklangweilig, aber einfach genial. Oder es liegt an mir, dass ich manche Sachen so toll finde. Folgt mir auf Twitter, dann findet ihr den Link, glaube ich, irgendwo auf Comic Review. Wenn nicht, schreibt mich einfach an und schick's nochmal.
Ja, finde ich auch, finde ich sofort interessant, weil das fällt mir selber auch immer auf, dass bei so Sachen Englisch halt, das sage ich ja ganz oft, dass mir die Sprache immer so wahnsinnig direkt vorkommt. Die Autoren haben es, glaube ich, auch einfach drauf, im Gegensatz zu vielen deutschen Autoren, aber das ist manchmal halt so kurz und präzise und ungeschönt oder irgendwie, wie soll man sagen, nicht so störender Ballast irgendwie hat die Sprache ganz oft, finde
ja,
ich.
Ja, oder halt auch die Art und Weise, ich meine, Französisch ist ja per se eine schöne Sprache, wenn man die spricht, ne? Ja. Genauso unterschiedlich wie Russisch, die immer so ein bisschen melancholisch mitschwingt. Also, und jede Sprache hat sein eigenes, wobei jeder Fremde wahrscheinlich sagen würde, Deutsch ist irgendwie hart, wobei gleichzeitig Deutsch immer das Land der Dichter und Denker ist, was nun wiederum alles andere als hart ist. Ne? Aber auch das erfolgreich an zwei Weltkriegen teilgenommen, also ich meine, das ist halt auch Deutschland. Aber
eine exquisite Mischung.
Ja, also deswegen, also ich finde dann
immer, erfolgreich vor allem teilgenommen. Ja,
wir waren dabei, ist der olympische Geist auch dort. Wir waren dabei.
Ich war dabei.
Nee, wir machen uns hier lustig. Also ist das
nicht gar schön. Nicht lustig,
ihr wisst,
ne?
Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen der Humor von The Far Side. Ne? Genau so dieses. Ne?
Ja, ich sehe hier gerade einen Gag. Ich habe den ersten, den ich geklickt habe. Da sind so zwei Monster, liegen unterm Bett. Und das eine Monster sagt zum anderen, ey, es ist wieder soweit. Ich habe wieder das Gefühl, als wenn irgendwas über uns, über dem Bett liegt. Und da oben ist so ein Typ, der halt auch irgendwie Angst hat, dass da was unterm Bett liegt sozusagen. Ja. Also das ist schon ganz witzig.
Ja, ja. Ich finde halt immer, was macht einen Comic-Künstler oder einen Autor aus, eben so diese komprimierte Form der Bildung auf der einen Seite, ne? Das ist halt schon eine Form von, ja, psychologischer Analyse der Menschen, der Tiere, der Umgebung und das so auf den Punkt zu bringen. Das finde ich, wie gesagt, das fand ich bei hier Gary Larsen so fantastisch. Das finde ich bei Bill Watterson, also Calvin Hobbes, so genial. Es gibt einfach so ein paar, die das drauf haben, ihre Umgebung so zu analysieren, dass man das so kondensiert auf den Punkt bringt und das Schwafel meinerseits ad absurdum führt. Also das finde ich fantastisch. Könnte ich tatsächlich schwärmen dafür, wenn ich es nicht schon mache. So, pass mal auf, wir kommen mal zum zweiten Comic. Ne? Wir haben ja noch ein paar vor uns und dann darfst du. Ich mache mal den fließenden Übergang und der ist auch wieder relativ leicht. Das rollende R ist wieder da, weil nämlich auch hier der Autor Mike Mignola ist. Deswegen bin ich nämlich auf die beiden gekommen. Oh. Ich dachte mir, hey, der hat zwei neue Sachen gemacht. Mike Mignola. Hättest du
mal ein bisschen eleganteren Übergang basteln können, Junge.
Och, jetzt komm, dafür haben wir zu lange, sind wir zu lange abgeschwurft hier. Da hätte ich noch mal kurz erklären müssen, für was man Flohsamenschalen benutzt. Erinnere mich mal dran, komme ich noch dazu. Nicht nur für Tapetenkleister, okay. Nein, auch was für was anderes. Was soll
das denn wieder werden?
Okay. Mozzarella.
Vegan. Nee, Mozzarella. Fang mal an, komm.
Es ist ein Traum mit Cashew und Zitronen.
Hauptsache du lachst.
Ja, ich finde das immer witzig, aus was man das ist. Jetzt schweife ich doch schon vorher ab. Tut mir leid, ihr Hörer. Helge ist schuld. Schreibt Beschwerdebriefe an Helge ohne Ende. Der Gag bei diesem Rezept ist, dass du zwei Sachen machst. Du machst also Cashewkerne einweichen, ist okay, kennst du, ne? Pürieren. Und dann noch Flohsamenschalen. Wo ich mir dachte, was ist das für ein Zeug? Mann. Genau. Und das nimmst du halt auch und weichst mit Wasser ein. Und daraus kommt eine Konsistenz, die so an. Hast du schon mal tapeziert in deinem Leben? Also ich ja ganz selten, aber ich war schon dabei beim Tapezieren.
Ja. Zugeguckt, Anweisungen.
Ja, genau geben. So. Und das ist so ein Tapetenkleister, der rauskommt. Und dann haust du die Cashewkerne, die eingeweichten, also ohne das Wasser, nur die Cashewkerne, und diesen Tapetenkleister mit, wie heißt das nochmal, die Hefeflocken, ja, Hefeflocken, Zitronensaft, eine Prise Salz zusammen und machst das im Blender so, bis es eine feine Pampe wird. Und dann kippst du das in eine Form, lässt das quasi abkühlen und dann wird das schnittfest, sieht aus wie Mozzarella und du kannst es essen wie Mozzarella mit Tomaten. Schmeckt dann so wie, hast du schon mal eine Pizza von Veganza geholt, so mit veganen Mozzarella?
Ja.
Und da ist auch manchmal so vegane Mozzarella drauf und der schmeckt natürlich nicht nach Mozzarella, sondern eher so, hat so eine leichte Säurenote, aber sieht halt aus wie Mozzarella, verläuft wie Mozzarella und so.
Ich ja, also sowas gibt es auch, glaube ich, von Beda oder sowas gibt es, glaube ich, auch. Und dann, also ich meine, der Trick ist wirklich, wenn man da sozusagen Tomate schneidet, rauflegt, ein Blatt frischen Basilikum genau. Und dann halt noch darüber, wie heißt das Zeug nochmal? Da dieses italienische Zeug, da die leckere Pampe da, sag schon, dieses schwarze. Was Pfeffer. So leicht süßlich. Also sowas wie Essig halt, aber in.
Balsamico-Essig.
Balsamico-Essig.
Nein, frag mich doch.
Und dann noch ein bisschen, also dann schmeckt es ja, diese Kombination ist es ja, die den. Also Mozzarella ist ja auch, wie soll ich sagen, der Geschmack ist ja auch eher homöopathisch.
Aber bei Mozzarella, wenn, ich meine, gut, jetzt machen wir wieder Werbung. Büffelmozzarella hat schon einen eigenen Geschmack. Das ist wie Kuhmilch und Ziegenmilch. Ziegenmilch hat halt. Es schmeckt wie Ziege riecht.
Oh Mann, ey, weißt du, darf ich dir mal kurz sagen, dass ich echt immer dachte, Büffel wären einfach männliche Kühe. Und ich habe dann immer gedacht, Alter, Büffelmozzarella, das hört sich so, was soll das sein? Ich dachte halt wirklich, die quetschen es aus den Eiern raus oder so. Ich meine, es war ja, guck mal, es war ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, nee, wir essen ja auch, oder nicht wir, aber weißt du, so Stör-Eier, also hier, weißt du schon, Kaviar, weißt du? Hätte ja wirklich sein, dass, leckerer Büffelmozzarella, das ist einfach, naja.
Was meine Frau mich immer fragt, was hat man denn letztens, ich weiß nicht, also wie manche Leute auf bestimmte Kombinationen von Zubereitungen kommen, also wie kommt man, mir fällt das Beispiel nicht mehr ein, es war irgendwas total Abwegiges, wo man sich fragt, wie kommen Leute dazu, das auszuprobieren, ich glaube es ging wenn du so Dosenfrüchte kaufst zum Beispiel, diese hier Cocktail gedönst, so in der Dose, weißt du, mit Pfirsich, Ananas, Kirsche zusammen in so einer süßen Sirupsoße. Dann werden diese Früchte halt mit einer Säure geschält. Also die werden in einem Säurebad reingemacht, dass die Haut weg ist von dem Pfirsich, ne? Dass damit so aussieht, wie sie aussieht. Und dann abgespült und neutralisiert. Und dann fragt man sich, wie kommen Leute, egal, wir schweifen ab. Es ist ein Comic-Podcast. Ja, egal, das ist auch, was wir sagen. Also jedenfalls, das nächste Comic, The House of Lost Horizon, Sarah Jewel Mystery, von Mike Mignola und Chris Robertson, zwei Autoren. Und
eins von fünf steht hier.
Ja, genau, auch ist auch so eine Miniserie. Und die Ermittlerin Sarah Jewel, die ist wohl aus Rise of the Black Flame und Witchfinder. So eine ausgekoppelte Figur und machen nochmal Neues. Und mich erinnert das, um das mal auf so kondensiert zusammenzubringen, das ist so ein bisschen Agathe Christie, Hercule Poirot, eine Mystery, weißt du, da kommt halt diese Sarah Jewel, die kommt auf eine Insel, weil sie wie hieß die Heilige Theresa?
Ja, Mutter Teresa.
Mutter oder Teresa, was? Ich glaube, die lädt die irgendwie ein, wenn ich mich nicht ganz daneben liege. Man sollte es mal nebenbei aufmachen, das Comic. Jedenfalls, die kommen
ja, kann also ja auch,
bei ganz kurz.
Als Empfehlung, man kann auch wieder bei Dark Horse ein bisschen durchblättern und es ist genau, wie du gesagt hast, es ist genau etwas, was Alisa total gefallen würde. Das ist halt, du siehst halt so ein Herrenhaus, du siehst irgendwie so, ich sag mal, sieht aus ein bisschen wie 20er Jahre oder genau. Sowas vielleicht. Und da sitzen dann halt diese feinen Leute, so, man sieht schon direkt, die sind alle unterschiedlich, also haben irgendwie unterschiedliche Backgrounds, also da gibt es einen Asiaten, da gibt es Dunkelhäutige, da gibt es
Deutsche.
Genau, halt und blond und also alles so älter, jünger und die sitzen dann alle mit ihren und unterhalten sich und man sieht schon so, oder man, also eigentlich. Ja, und hier, ich sehe auch schon direkt, hier ist wirklich jemand tot. Und dann geht es ja immer darum, bei dieser Art von Film, das ist ja so wie so ein Genre, ja, wer war es jetzt? Und am Ende ermitteln dann alle und irgendwie man verdächtigt jeden. Genau. Und es wirkt fast, als wäre es auch so.
Genau so ist das auch. Also tatsächlich so. Also wie gesagt, es war nicht Mutter Teresa, sondern es ist Marie Teresa, die quasi diese Ermittlerin zu Hilfe ruft. Die kommen bei Nacht und Nebel, also 1926, mit einem Boot an, weil das halt auf einer kleinen Insel ist. Der Captain sagt, ey, ich muss gleich zurück, der Sturm wird immer stärker und dann kommt halt eben die Marie-Theresa kommt runtergerannt und will eigentlich das Boot aufhalten, weil eben dieser Mord passiert ist und die beiden Ermittlerinnen, also hier ist so ein Team aus zwei Mädels, die denken, die begrüßen die am Anfang und dann ist es genauso, wie du gesagt hast, ne? Die kommen in dieses Herrenhaus, es ist ein Mord passiert, gibt ein paar interessante Panel, die einen so durch das Haus führen, das ist auf Seite... Ich glaube, gleich am Anfang, also so ein Double Spread. Das ist so cool gemacht. Das ist so ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure, wo man so durchgeführt wird und das ganze Haus mehr oder weniger so kennenbekommt. Und dann sind die in diesem, das siehst du, glaube ich, warte mal, jetzt muss ich selber die Preview mal aufmachen. Ich glaube, das ist die erste, die zwei von fünf, also nach dem Cover kommt, siehst du diese Eröffnungsszene, ne? Der brennende Kamin, die Damen, also 1920 halt, die rauchen so eine Zigarette mit dieser Zigarettenverlängerung, hat bestimmt einen Namen, die Herren trinken irgendeinen Cocktail, hier so ein Martini oder sowas und es ist ein Mord passiert und kein interessiert das eigentlich so richtig, dass der Anwalt, die wollten quasi der Güter aus dem Haus verkaufen und der Anwalt hatte sich die Nacht zuvor eingeschlossen und als die Haushälterin...
Ja klar, und warum interessiert es keinen? Weil es muss ja auch jeder verdächtig sein, das genau. Heißt, jeder braucht irgendwie das Motiv, dass er sich ja freut, dass der eigentlich dann am Ende gestorben ist, vom Prinzip.
Potenziell sein könnte. Genau, und wie gesagt, also die Haushälterin
ganz kommt,
ganz kurz, die Haushälterin
genau, eine kommt. Kleinigkeit noch.
Na gut, eine Kleinigkeit.
Eine Kleinigkeit, es steht ja auf dem Cover tatsächlich From the World of Hellboy. Das heißt, eigentlich wäre ich jetzt fast ein bisschen enttäuscht, wenn jetzt das alles so ein ganz normaler Mordfall wäre. Also eigentlich müsste irgendwie was Mystery-mäßiges jetzt auch noch passieren, oder?
Ja, kommt ja auch rein. Also weißt du, da kommen ja auch nachher noch, die beschwören ja, siehst du auch auf dem Cover, sind ja so Kerzen im Kreis aufgestellt. Ne? Die eine Dame hält halt Blumen in der Hand, die gleichzeitig einen Schädel darstellen, was geil gemacht ist, was man so sieht, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt.
Und natürlich, ja, und auch ein bisschen sieht auch wie so ein Gehirn aus.
Ja, aber ich denke mal, du hast die Augen, du hast die Zähne, das ist das eher
genau,
so.
Genau, auf jeden Fall, aber ich meine, diese Farbigkeit hat auch noch was eklig Fleischiges irgendwie.
Genau, und du hast halt jetzt hier in dem Fall sind es halt eben die üblichen Verdächtigen und jeder will auch irgendwas sich unter den Nagel reißen während der Ermittlung. Und mal so zu sagen, und am Ende gibt es, glaube ich, noch einen Mord, da ist er quasi ein Verdächtiger quasi. Ne, der ist der tot. Der war, glaube ich, gar nicht tot. Der war nur fast tot, beinahe tot. Naja, wie auch immer. Sieht aber nicht besonders gesund aus mehr.
Na, dann können Sie ihn ja fragen.
Wer dann war's können Sie denn? Ihn vielleicht noch fragen oder auch nicht, weil der liegt auch in so einer Art Pentagramm oder mit so Kerzen umstellt. Und ich finde das halt, wie gesagt, in all seiner Vorhersehbarkeit, wie du schon sagst, ne, das sind halt dieses klassische Strickmuster, wie bei Fright Guys, ne, so. Du hast so eine Idee, was kommen kann, aber du weißt halt nicht, wer welche Position innehat. Ne? Agatha Christie ist auch irgendwie in gewisser Weise, oder hier, wie hieß es nochmal, Miss Marple. Ne?
Ja,
genau. Du weißt halt irgendwie gleiches Strickmuster und trotzdem war es immer spannend irgendwie. Und das ist
ja, und ich meine, es ist ja auch nicht mehr so ein Genre, was so oft bedient wird. Also es kam tatsächlich vorletztes Jahr oder so, glaube ich, auch einer von so einem Film mal wieder ins Kino mit so richtig Starbesetzung. Ich glaube, da war dieser James Bond Darsteller Daniel Craig oder so. Der hat da, glaube ich, sogar mitgespielt. Hast du es mitbekommen, diesen Film?
Nee, ich sag mir jetzt nichts. Also du kannst ja noch mal gucken. ob du den Namen des Films findest. Aber hast du den gesehen? Also kannst du den empfehlen? Oder?
Ja, habe ich gesehen.
Okay.
Habe ich gesehen. Gut. Wie gesagt, ist halt so ein typischer, so, wo auf Alisa Bock immer drauf hat, auf so ein Zeug. Und es war auch wieder cool. Und die hatten wieder eine neue Idee. Also wieder einen neuen. Also eigentlich das Wichtige ist bei den Sachen ja immer, das muss halt echt originell sein und da kommst du nicht drauf. Also es muss viele Hinweise geben und viele Indizien, aber eigentlich musst du am Ende doch noch irgendwie überrascht werden. Also es muss nochmal um die Ecke gebogen sein, damit es dann wirklich irgendwie ein befriedigendes Film- oder Comic-Erlebnis ist. Und ich hoffe auch bei diesem dann hier, aber das kannst du bestimmt bei Ausgabe 1 auch noch gar nicht sagen.
Nee, kannst du auch nicht. Das ist nur das Setting. Du hast, wie gesagt, alle in Anführungszeichen bekannten Klischees, die hier aufgebracht werden, aber es unterhält halt, es macht Spaß. Du hast halt diese Details für die Zeit, irgendwie die Kostüme, die Dialoge, du hast so ein bisschen Rückblenden und das haben die schön gemacht. Und die Künstlerin dahinter ist Laila Del Duca, sagt mir jetzt nichts. Und die Koloristin ist Michele Metzen, sagt mir auch nichts. Aber es ist schön gemacht. Also das fängt den Flair dieser Zeit ein. Es macht Spaß zu lesen. Man muss weder was von Hellboy kennen, man muss weder irgendwas von Rise of the Black Flame und Witchfinder irgendwie kennen.
Also okay, jetzt wird es ja völlig verrückt, pass auf.
Ja.
Der Film heißt Knives Out, ein Mord zum Dessert. Ja.
Ja.
Und Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas und also wirklich, wie gesagt, es war so, sind krasse Leute dabei gewesen, die man, Don Johnson sogar und Jamie Lee Curtis, also wirklich Leute, die man alle schon mal gesehen hat, so, ne? Ich gucke gerade nach, Teil 2 ist in Pre-Production, kommt 2022 raus und Teil 3 ist schon announced. Hm. Gibt's doch gar nicht, oder?
Das heißt, wie hieß der Film nochmal?
Knives Out, also
so, Knives
Messerhaus.
Out,
okay. Oder? Und dann ein Mord zum Dessert auf Deutsch.
Cool.
Ist ja krass. Da, so erfolgreich war der, dass die echt nochmal zwei, wahrscheinlich sind die auch relativ billig, also außer von den vom Star-Aufgebot sind die wahrscheinlich relativ billig in der Produktion, aber das ist
die,
ja ein
die,
Ding.
Die Locations, also die Bühnen quasi sind ja meistens überschaubar. Du hast ein Haus, du hast,
richtig,
wo die sich irgendwie alle noch treffen und dann war das schon. Ja. Ja, das Cover sagt mir auch was, aber ich habe es noch nicht gesehen. Aber wenn du es empfiehlst,
ist läuft
das auf Netflix eigentlich? Oder auf?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und aber die.
Naja, krieg also mal raus, halt, krieg also raus. Du,
ja, erwarte jetzt auch nichts total. Also es ist jetzt nicht so, für mich ist es jetzt nicht eine absolute Empfehlung oder irgendwas, aber war auf jeden Fall, halt, wenn man sowas sehen will, war der einfach, war der echt cool. Und das ist halt auch immer wichtig bei diesen Sachen, weil es halt wirklich ein bisschen ist wie ein Kammerspiel, ist es halt auch wirklich wichtig, dass die Schauspieler gut sind, weil es gibt halt nichts, was ablenkt, keine Effekte, keine Action-Szenen, sondern du hast da Leute, die sitzen sich gegenüber und quasseln sich voll mehr.
Ja, das fand ich bei dem Original ja immer so toll, ne? Du hast da die ganzen Schauspieler irgendwie, das war auch eine ganz andere Erzählweise. Ich weiß nicht, ob das auch so in Anführungszeichen so langatmig ist.
Ja, ist genau so.
Genau, und dann ist das doch perfekt. Ich meine, da schlafe ich sicher nicht, wenn ich zu spät gucke, eins oder ein, aber
ja, was auch immer. Also das ist ja, da wollen wir jetzt, wir wollen ja nicht über Filme sprechen. Also kannst du ja noch mal ein bisschen was, also nach dem einen Heft ist ja eins von fünf. Das heißt, hat man Bock weiterzulesen? Ist das jetzt sozusagen das Beste?
Also oder? Du willst halt, weil am Ende kommt halt dieser, ich sag mal, Mystery-Aspekt, ne? Die Beschwörung von irgendwelchen, die Ermittler, war das die Ermittlerin? Die wacht, glaube ich, am Ende auf. Erst hat sie einen bösen Traum. So ziemlich am Ende und dann hört sie irgendwas und am Ende liegt wieder einer quasi tot oder beinahe tot. Was war der jetzt, beinahe tot? Ich weiß, oder war ganz jedenfalls da und du willst halt schon wissen, ne, was sind das für Geister? Ich meine, in all seiner Vorhersehbarkeit, in Anführungszeichen, und den bekannten Strickmustern ist das ein tolles Buch. Ne? Da hätte ich jetzt auch, ja gut, hätte ich ohne Mike Mignola hätte ich es nicht gekauft, ne? Klassischer Kaufzwang, weil ich was Neues haben wollte und Mike Mignola halt schon eine Hausnummer ist und ich das eine schon hatte. Aber egal. Daumen hoch, guckt rein, interessante Geschichte.
So, ja.
Helge, jetzt hast du, schleppt die Katze eine Nummer 2 an. Hattest du nicht eine Nummer 1? Genau.
Knohahn.
Knorrhahn, das ist ein Fisch, glaube ich, ne? Ein Knorrhahn.
Ja, Conan. Conan Nummer 2. Das war ja, also wer sich erinnert, das war ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir eine Krone oder ich eine Krone damals gegeben hatte beim neuen Format, weil ich total begeistert war, wie das einfach ja, wie das einfach umgesetzt wurde, halt so als, ja, das ist ja von diesem Jason Aaron, ne?
Ja.
Der auch Thor gemacht hatte, zum Beispiel. Warte mal, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob ich das schnell finde, weil ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich das, hatte ich nicht auch das Thor vorgestellt? Ich glaube schon,
du
oder?
Du hast ein
weil
Thor
weiß noch,
vorgestellt, bis jetzt das Thor war, kann ich natürlich dir
nicht. Das Thor ist auch gut. Warte mal, ich guck mal, ob ich das jetzt schnell finde, weil ja, genau, das hier habe ich, und mal sehen, was ich da, ich glaube, ich habe da nämlich so einen Seitendaumen gegeben, genau, weil das fand ich irgendwie überhaupt nicht gut. Das fand ich total, das hatte mich da so gewundert, gerade nachdem ich da diesen Thor, wo man ja eigentlich denkt, Mensch, Thor und Conan, das sind eigentlich wie Cousins oder so, also beides nordische Mythologie mehr oder weniger und irgendwie dieses Barbarische und so und ich fand ja auch dieses, das habe ich jetzt alles schon mal erzählt, aber diesen JMS, wie der Typ heißt, der ja auch mal so einen Thor-Rerun oder sowas gemacht hat und den fand ich ja auch total genial und irgendwie hatte ich da echt viel, viel mehr erwartet und da sage ich mal so, da hatte ich jetzt irgendwie da nicht so viel erwartet und war dann aber total begeistert von diesem Comic damals. Und genau, und jetzt war ich natürlich jetzt auch extrem gespannt, weil es gibt ja nur zwei Sammelbände, also es sind insgesamt 12 Hefte, also 2x6 Hefte, was ja auch echt viel ist. Ne? Das sind wirklich irgendwie über 100, warte mal, ich guck mal ganz kurz, hier steht es irgendwo. Ja, 140 Seiten sind es halt wirklich Comic, was natürlich extrem viel auch ist. Und ja, jetzt war ich natürlich gespannt, wie es da zu Ende geht, weil das heißt ja nicht umsonst Rache und Ende des Barbaren. Also da kann man sich schon, ohne groß zu spoilern, kann man sich schon vorstellen, was das Ende des Barbaren dann bedeutet. Genau, und weil ich halt auch immer bei dieser Film, war das auch eine Trilogie? Also ich glaube, zwei Teile waren es. Also da fand ich diese frühen Filme von Arnold Schwarzenegger, sage ich mal, da fand ich halt auch immer diese Melancholie, die da mit drin geschwungen ist, fand ich immer total genial. Und habe mir jetzt hier so auch so ein bisschen sowas erhofft mit dieser Version von Conan, weil ich halt immer fand, dass die Stärke in den Filmen halt darin lag, dass er so ein Held, der aber die ganze Zeit eigentlich also nie wirklich jetzt Freude empfindet, sondern irgendwie aus, keine Ahnung, aus so niederen Motiven wie Rache oder irgendwas, dann eigentlich diese Siege, ja, eigentlich gar nicht so richtig für sich, also er findet eigentlich keine Ruhe mehr oder weniger und dieses Melancholisch fand ich immer so toll in der Geschichte und das hat halt im ersten Teil hat das alles schon so mitgeschwungen und es war auch total genial gemacht, dass da immer so in den Zeiten hin und her gesprungen wurde. Ja, dann, weiß nicht, mal älter, mal jünger und irgendwie man immer mehr über diese Figur erfährt. Und was ich halt auch so cool fand, also wie gesagt, Jason Aaron hier wirklich meiner Meinung nach super geschrieben, das hat er total gut hinbekommen, so episch irgendwie so eine Geschichte umzusetzen, also dem ja mehr oder weniger überlebensgroß diese Figur darzustellen. Und was ich auch voll cool fand, war Mahmut Azra ist der Zeichner, der auch für Avengers wohl schon gezeichnet hat. Ich glaube, es war auch ein türkischer Typ. Also im ersten Band war so ein bisschen, da gab es so ein bisschen mehr, glaube ich, über dieses Team.
Eine Bio.
Ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob er aus der Türkei war.
Wo der herkommt. Ich guck mal nebenbei, wo der herkommt und ich werde dich gleich unterbrechen.
Ja, fand ich halt irgendwie auch, also ich glaube, es war die Türkei und das fand ich irgendwie auch so cool, dass man mal einen türkischen oder
türkischer Comiczeichner, ja.
Ja, das ist einfach, das ist so ungewöhnlich und gerade, dass ein türkischer Comiczeichner dann auch noch diese seltsame nordische Figur da umsetzt und aber so cool halt. Und na klar, also der ist ja auch, der ist ja in der ganzen Welt sozusagen in diesen Comics immer unterwegs, also der kommt ja auch in den Orient und es hat ja auch damit nicht viel zu tun, also keine Ahnung, ob ich das, also ja, ich fand es toll, einfach, ist glaube ich der erste türkische Comiczeichner, der einem so mal präsentiert wurde und der hat es auch total cool gemacht und vor allem, was mich halt richtig umgehauen hatte, waren diese Cover, die halt wirklich im Stil eines so Frank Frazetta oder sowas, also diese alten Fantasy-Künstler das umgesetzt hat und was einem direkt einfach in diese richtige Stimmung reinholt. Also die Cover sind wirklich nochmal 10-mal besser als die Zeichnungen innen, aber die sind auch total cool und dynamisch. Aber ja, also das ist jetzt eigentlich alles Vorgeplänkel vom letzten Teil.
Ganz kurz,
ich kann aber schon mal
das
sagen.
Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen aus dieser, meine Conan hat ja immer so ein bisschen so ein Retro-Touch, ne? Und du hast schon recht, die Zeichnung, wenn du die komplett schwarz-weiß gehabt hättest, da wäre es vielleicht sogar schon fast zu retro. Durch die Kolorierung wirkt es schon wieder sehr, sehr modern auf seine Art und Weise. Also es ist eine interessante Mischung. Also moderne Kolorierung, ein Retro-Artwork und in der Kombination, wie du schon sagtest, genau die richtige Stimmung für wahrscheinlich dieses Buch.
Wobei, also das Artwork von dem türkischen Zeichner, das ist jetzt, also weiß ich nicht, ob man das wirklich als Retro bezeichnen würde. Es sieht schon, also es geht schon so als so ein Marvel, sag ich mal, Zeichner durch, ne? Das ist irgendwie.
Nee, ich sehe jetzt nur begrenzt mal Bilder, deswegen, aber wenn ich die mir als ohne Farben vorstelle, da erinnert mich das so vielleicht noch, weiß nicht, Kone gab es schon auch ganz am Anfang mal in Schwarz-Weiß. Ja, gut, was du meinst, sind wahrscheinlich auch so diese Blicke und die Augen dieser Marvel-typischen Gesten und Mimiken, aber da, wo halt
ja, also das wie im Vordergrund steht, genau. Genau, der zweite Teil ist auch wirklich wieder extrem gut und ja, also im Grunde, wie halt auch Band 1, ist es halt diese klassische Heldengeschichte, der dieser Conan, wie ich schon gesagt habe, und seine Abenteuer, die tatsächlich halt im wahrsten Sinne halt überlebensgroß so irgendwie und alles sehr episch und man muss auch sagen, ich weiß nicht, das meine ich jetzt aber gar nicht negativ mit viel Pathos halt, also das muss man schon vielleicht so ein bisschen auch mögen, aber das ist hier sozusagen Pathos und dick aufgetragen, aber in exzellent, also wenn, dann bitte so. Und ich finde, hier passt es einfach auch gut, weil das liest sich halt auch so wie so eine Sage tatsächlich, weil da gibt es so einen Erzähltext oder so ein, ja, oder ist es sogar vielleicht sogar er selbst, der dann nochmal darüber sinniert oder so. Nee, das ist doch über ihn dann. Und das liest sich halt dadurch auch ein bisschen wie so ein, weiß nicht, wie so eine Legende oder so. Oder so ein Heldenlied oder sowas, ne? So eine, ja, also einfach, das macht es dann manchmal noch ein bisschen größer irgendwie gefühlt. Also wenn sozusagen jeder seiner Schritte nochmal so dann teilweise, ja, aber ja, bla bla bla, wusste noch nicht. Oder irgendwie, oder das würde vielleicht ein normaler Mann, aber ja. Also irgendwie, also kann ich jetzt nicht so cool, aber
ja, ich verstehe,
so ein bisschen dick aufgetragen, aber halt irgendwie da total passend bei diesen Typen halt. Und man kann sagen, also wie gesagt, es sind wieder 6 Hefte. Und jedes dieser Hefte, also du hast ja nur 4 gelesen, ne? Also ich habe 6 Hefte gelesen.
Oh.
Also jedes dieser Hefte ist halt ein für sich stehendes Abenteuer sozusagen. Das war auch schon im Band davor so, was ich schon gesagt habe, dass es teilweise immer so ein bisschen hin und her springt. Und das Coole daran ist aber, dass es uns insgesamt immer weiterführt in dieser großen Erzählung und halt in dieses, wie ich schon meinte, halt, der Titel sagt es ja schon, also das Ende des Barbaren. Also eigentlich in so ein, ja, also man sieht sozusagen schon in den Abgrund und es heißt ja auch die Rache des Barbaren und da gibt es halt, es gibt halt so, also wie ich schon sagte, es wird ja manchmal so ein bisschen hin und her gesprungen und da gibt es zum Beispiel auch Situationen, was ich auch voll cool finde, wo dann wir in der Zeit so weit zurückspringen, dass wir seinen späteren Todfeinden, die wir schon kennen, begegnen und er diesen dann sogar mehr oder weniger das Leben rettet oder jedenfalls ihnen hilft und das kriegt dadurch alles so eine, ja, so ein bisschen mehr Fleisch oder auch mehr Tiefe, finde ich, dass diese Figuren, dass man so viele Sachen einfach von verschiedenen Blickwinkeln oder so ein bisschen, halt einfach das so ein bisschen mehr beleuchtet. Also ich muss sagen, hier bei diesen 6 Heften gibt es so ein paar Bücher, fairerweise muss ich das sagen, oder ein paar Hefte, die jetzt so ein bisschen, ja, okay waren, wo ich aber dann dachte, mal sehen, wie das dann, ob ich dann wirklich das Ende dann noch so, ob es wirklich noch eine Krone sozusagen bekommen würde. Aber, also ich muss sagen, 3 davon sind wirklich wieder herausragend und gerade das Ende. Also zum Beispiel auch diese, wenn ich mir jetzt hier gerade die erste Geschichte nochmal angucke, wie gesagt, die sind alle stehen so ein bisschen für sich und man fragt sich manchmal auch so ein bisschen, hä, was hat er denn jetzt wieder vor oder was gibt es denn jetzt hier für eine Situation, die er hier erlebt? Und da kommt er halt in so eine Spelunke rein und sagt halt sofort, hier, wo sind hier die Frauen und so. Und dann, hier sind sie, okay, ich nehme sie, die reichen oder die sind gut, ich nehme sie alle. Und dann hat er halt so eine, irgendwie wie so ein bisschen so wie die, naja, irgendwie ganz anders, aber so ein bisschen wie gerade in dem Comic, was du vorgestellt hast, halt so ein, wie so ein Best-of, also so alle Ethnien und alle, für jeden was dabei, sag ich mal, also so verschiedene Prostituierte sozusagen, die dann aber wie so ein so ein Superteam auch bilden. Und er hat halt dann, das finden wir dann nach und nach raus in diesem Heft, hat dann irgendwie vor, sich mit denen an einem Mann zu rächen, wo er weiß, dass der halt auf Frauen steht, aber schon so viele Frauen hatte, dass er halt extra an so ein anderes abgelegenes Ort sozusagen gefahren ist, um halt ihm welche zu präsentieren, die er halt noch nicht hatte, so mehr oder weniger. Und die peilen aber so gar nicht so genau, was ist denn jetzt der Plan von ihm und so, und finden ihn so seltsam und entwickeln dann aber halt so ein, weil der sich halt überhaupt nicht für sie interessiert, und dann merkt man so, dass die aber auch so, weiß nicht, die eine kommt aus Japan und ist dann so wie so eine Ninja-Frau unterwegs, und alle haben auch so ein bisschen ihre also das sind jetzt, also werden auch als starke Frauen sozusagen dargestellt, und ja, aber am Ende geht es dann halt auch da wieder so ein bisschen in die Tiefe, wo man ein bisschen was über ihren Background lernt, aber auch die sich für ihn interessieren, und irgendwie er aber halt dieser klassische Held ist, der nicht viel spricht, und nur so mitbekommen, okay, das muss wirklich eine tolle Frau gewesen sein, für die du das jetzt hier alles machst. Und ja, irgendwie dieses Schwärmende und so, das ist, also es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen halt eher für Männer oder keine Ahnung, aber es ist irgendwie so cool, dieses ich kann es schwer beschreiben. Es ist irgendwie so eine, es hat irgendwie so eine totale Faszination, und aber nicht so pubertär, so billig, sondern du hast irgendwie das Gefühl, das ist so ein, ja, wie vielleicht diese Helden von damals, aber jetzt erwachsen geworden oder irgendwie cooler geschrieben oder so. Und die Gefühle sind aber so ähnlich, wie man vielleicht damals für als Kind für jemanden schwärmen konnte. So cool findet man ihn da, wie er da rüberkommt oder so. Ist jetzt wirklich schlecht ausgedrückt. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig,
aber ohne, ich weiß, so worauf Spoiler du auch willst.
Ja. Naja, und vielleicht um noch ein bisschen was, vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, ohne jetzt. Oder vielleicht ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr jetzt gar nicht gespoilert werden wollt, dann könnt ihr vielleicht eine Minute weiterlesen. Aber das war auch irgendwie so eine coole Szene, die will ich jetzt einfach mal kurz erwähnen. Also ab jetzt sozusagen eine Minute mal nach vorne. Wie gesagt, im Titel steht ja, Conan stirbt. Und man wundert sich dann so, das Comic ist aber noch recht dick so. Und dann kommt halt so ein total cooler Part, wo er irgendwie dann auf einmal wieder jung ist und man denkt irgendwie, was ist denn jetzt los? Also so ist wieder einfach ein Rückschritt oder wieder so ein Rückblick. Und dann probiert er so einen Berg zu erzwingen und dann kriegt man irgendwie mit, krass, dieser Berg, das scheint sein Gott zu sein, dieser Krom. Und man kriegt halt mit, okay, das ist halt, er begegnet ihm gerade, weil er tot ist. Das ist sein Todeskampf, oder eigentlich ist er schon gestorben. Und selbst vor dem hat er dann, also ich will nicht zu viel verraten, aber diese Szene ist einfach so cool, wie er seinem Gott begegnet und selbst vor dem keinen Respekt hat und ihn irgendwie herausfordert, und wir auch lernen, dass dieser Gott sich eigentlich gar nicht für das Leben oder für seine Jünger oder was auch immer interessiert, aber ja, halt einfach eine super coole Szene, und mehr verrate ich jetzt nicht, aber einfach cool umgesetzt, und dann dieses Wahnsinnsfinale. Hätte für mich noch, naja, egal, ich darf nicht mehr sagen, aber es ist ein richtig cooles Ding wieder geworden.
Ah, ein Traum. Naja, wie gesagt, es muss ja stimmen. Die Frage ist halt nur, der einen Seite, wie du schon sagtest, es ist jedes Heft für sich ein Abenteuer. Also
ja, das finde ich aber echt total gut, ne?
Ja, ne?
Das macht total Spaß, deswegen halt, weil man auch wirklich, guck mal, du bist halt, diese eine Szene zum Beispiel, was ich erzählt habe mit dem Prostituierten, da bist du in so einer Szene, in so einer Gegend, fast wie, ja, ich sag mal, sowas wie Ägypten oder so, hast du das Gefühl. Also so alles, du hast die brennende Sonne, du hast diese so irgendwelche coolen Schlachtschiffe oder sowas. Oder vielleicht ist es auch ganz woanders, aber so wirkt es irgendwie auf mich so ein bisschen. Und dann bist du auf einmal in der nächsten Szene, bist du, kehrt er nach Hause zurück in seine nordische Eiswelt. Und da ist auch diese Zeichnungen, sind da irgendwie so, so seltsam grob. Ich wollte erst nachgucken, ob das vielleicht jemand anders gezeichnet hat.
Das sind mehrere da so Zeichner, glaube ich. Das hatte ich geguckt gehabt. Das sind eine ganze Latte an Zeichnern. Also hier, warte mal.
Glaube ich ehrlich gesagt fast nicht. Aber
hier, Mahmoud Asra und Geraldo Safino.
Weiß nicht. Tatsächlich. Deswegen. Okay. Krass, aber dann haben die es echt gut kopiert. Das war, doch, ist mir sofort aufgefallen, aber ich hätte trotzdem. Deswegen, okay. Weil der Stil ist halt wirklich auf einmal so ein bisschen gröber und so, aber voll ähnlich und auch total gut. Also ich dachte echt, der hätte sich da für diese Eiswelt da vielleicht was anderes ausgesucht. Auf jeden Fall, wie gesagt, das eine ist halt so mit irgendwelchen hübschen Frauen und Und einer coolen, also ohne jetzt so billig zu werden oder so halt so zu anzüglich oder so zu männerfantasiemäßig. Also die Frauen, da wird jetzt nicht groß irgendwie, da werden jetzt nicht groß nur Brüste gezeigt oder irgendwas, sondern das sind eigentlich auch eher wie Kämpferinnen oder sowas. Und danach bist du halt auf einmal in der Eiswelt und hast so eine Art Zombie-Seuche. Und so fast geht fast ein bisschen in Richtung Horror. Und dann kommst du ins Innere von so einem Drachen oder was auch immer. Also so völlig, völlig unterschiedlich. Und das ist halt auch meiner Meinung nach eine totale Stärke. Das ist halt immer wieder, du machst das Heft auf und wirst überrascht und musst auch immer erst mal gucken, dass du peilst überhaupt, dass die erklären, okay, welche Zeitachse sind wir gerade? Okay, jetzt hat er gerade einen Bart, ist er jetzt nur unrasiert oder ach, ist ein bisschen weiß vielleicht der Bart sogar. Also sind wir jetzt wahrscheinlich viel später in der Zeit oder gehen wir auf einmal wieder zurück oder so, ne? Das macht es total spannend. Und dann aber am Ende halt diese große, coole, halt überlebensgroße Sage da drauf noch gepappt. Ja, Wahnsinn. Das wirklich. Ich wäre total gespannt, ob das jemand von euch durch meine Empfehlung eigentlich gelesen hat und wie euch das eigentlich gefällt, ob ihr das genauso seht oder ob das irgendwie so ein komischer, weil ich halt einfach ein Kind irgendwie der 80er bin und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe halt,
Kind von
das
He-Man
ist, ich
bist.
glaube, ja, genau, He-Man und Conan fand ich super cool, Terminator, halt diese ganzen Predator, diese ganzen Kram, das ist halt meine Welt von damals, sage ich mal. Und auch so, ich glaube, ich bin auch mit deswegen Comiczeichner geworden, weil mein Vater irgendwie so eine Fantasy-Art-Bücher hatte. Da habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt, dass der die irgendwie so im Schrank so ein paar, weißt du, da gibt es ja manchmal so Bücher, wo dann so ein paar Cover abgedruckt sind und so. Und da haben die so ein bisschen Stories drumherum gesponnen, um diese Cover-Artworks, die da waren. Und dann konnte man das so durchgucken und da gab es halt so verschiedene Fantasy-Geschichten, aber auch Science-Fiction-Sachen. Und eigentlich waren es nur coole Bilder und dann wurde es aber alles so aufgeführt hier oder aufgezogen, als wenn das irgendwie Zeitungsberichte wären oder so, als wenn das, ja, keine Ahnung, im Jahr 2734 landete der erste, bla bla bla, und dort begegneten sie dem und dem, und das war halt wie so eine dokumentarisch irgendwie aufgezogen. Oder wurden irgendwelche, weiß nicht, Antriebe erklärt oder da gab es dann Querschnitte von Raumschiffen und es hat dadurch sowas seltsam Realistisches gehabt. Und da, ich weiß nicht, ob ich mir ein Buch öfter angeguckt habe als dieses.
Ja, das hat schon sein Reiz.
Voll
Ich
drin
kann mich
versunken
auch daran
halt.
erinnern, dass ich. Na gut, heute leben wir leider in einer Gesellschaft, wo der Überfluss zu groß ist, also die Verfügbarkeit der Medien. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern damals auch schon so Zeitungen aus dem kapitalistischen Ausland hatten, wo du nicht jede Woche eine neue Zeitung bekommen hast, also jetzt so Magazine.
Ja.
Und ich
Und
weiß,
kurz
dass
mal
ich
aufs Kindle
die.
geladen, genau.
Bitte?
Ja, und kurz mal aufs Kindle einfach sogar laden, nicht mal mehr zum Laden gehen oder so,
Ja,
ne?
nee,
Sondern.
aber da hat sie noch physisch diese Zeitung und ich habe mir die lagen im Schrank, hatte ich mir mit 10-mal oder also mehr als 10-mal wahrscheinlich, aber immer wieder angeguckt und die Geschichten angeguckt, die Bilder angeguckt. Und ich weiß noch, also dass eine der Geschichten dabei ist zum Beispiel, dass die Düsenjets halt so schnell fliegen, dass wenn die über die Baumkrone, also wenn die zu tief fliegen und quasi die Baumkrone nur so leicht touchieren, dass quasi durch das Metall des Düsenjets durchgehen würde, wie es, wenn du mit einem Bleistift durch Papier fährst. Und so eine Sachen bleiben
Ja,
halt irgendwie
klar.
hängen dann. Das
Ja, genau.
hat schon seinen Reiz, ne? Und dann liest
Ja, ich weiß auch nicht, ich würde schon sagen, also ich bin jetzt nicht so ein Nostalgiker, der alles, was jetzt neu ist oder so, blöd findet oder so.
Nee, aber ich meine halt
Dafür
einfach,
gibt's.
du hast halt
Aber
Sachen
ich
auch
glaube,
viel öfter
das.
konsumiert.
Ja, wahrscheinlich, aber ich könnte mir halt vorstellen, vielleicht ist es wirklich sogar bei allen so, dass die ihre Kindheit da besonders hochhalten. Also ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwie dein Sohn oder so, der wird dann vielleicht auch irgendwann in 20 Jahren oder so von den, ach, die Magic-Karten damals, ne? Das war was anderes. Die
Ja,
Bilder, die habe ich mir so
aber
oft
selbst
angeguckt und
da,
so.
also ich glaube, der hat halt so viel und du siehst halt, wie schnelllebig das alles ist. Also wir sprechen uns in 20 Jahren, wenn wir diesen Podcast immer noch machen und unsere Kinder dann schon 30 oder an die 30 sind.
Hoffentlich habe ich das dann raus mit dem Reloaded, ey.
Ja, da gibt es dann schon hier und im Rollstuhl. Huntingdown Comics
Dann.
rollt immer noch.
Map, map. Und dann drückt jeder auf seine
Ja.
Rollstuhlhupe. Ja, oder dann sagst du wahrscheinlich trotzdem immer noch: einmal mit Profis arbeiten. Einmal.
Nee, weißt du
Einmal
noch
bei Profis
damals
arbeiten.
vor 20 Jahren, als du es einmal richtig gemacht hast?
Ja,
Davon zehre
lange
ich
ist her.
heute noch. Nee, also sowas in der Richtung. Aber ich find's, also ich mag so Retro-Sachen manchmal mal mehr, mal weniger und ich find's halt.
Ich würde es aber, also wie gesagt, ich würde das jetzt zum Beispiel gar nicht
weiß,
so unbedingt
modernes
als Retro.
Modernes Retro.
Also es ist wahrscheinlich gar nicht so retromäßig. Es ist halt nur, dass das halt, ich sag mal so, es gibt ja oft dann diese Reboots und dann ist so, ja, jetzt ist Conan irgendwie in der Zukunft gelandet und oder irgendwie, da müssen sie, also weißt du, und das ist hier in der Hinsicht echt klassisch. Also sozusagen
was
den
schon wieder Retro ist oder nicht. Aber ich weiß, was du ja, meinst. Ja, ich meine, du meinst auch, das nicht abwertend. Retro ist ja schnell auch so ein bisschen altbacken und irgendwie tröge. Hier ist es halt nur.
Ich glaube zum Beispiel von der Erzählweise und so ist es schon ziemlich modern mit diesen Hin- und Herspringen und diesen ganzen Krams. Ne? Ja, also gut. Da haben sie, glaube ich, schon viel sich auch aus der, also aus aktuellen Sachen abgeguckt oder so. Und was auch immer, ich finde es einfach gut. Ist halt so.
Gut. Also Daumen. Nee, alles gut. Daumen.
Nee, Krone hoch.
Krone. Oh, was? Krone? Corona.
Klar.
Corona, der
Corona Barbar. Hoch, genau.
Genau. Dann kommen wir doch mal direkt zu meinem nächsten. Und jetzt sind wir schon im Hause Aftershock angelangt. Und diesmal bin ich darauf gekommen, über den Letterer, kommt ja auch selten vor, Thomas Mauer, den kennen wir, der Deutsche, der die USA belettert. Finde ich immer geil und dem folge ich halt auch auf Twitter und da kriegst du das ein oder andere mit oder wie gesagt so ein Google hier Newsfeed Alert tralala taucht auf, da gab's was Neues. Und so ist es mit diesem Buch, das heißt Project Patron, der Patron und wenn du das Cover anguckst, dachte ich am Anfang, es wäre von Mark Millar, der halt so eine Superheldengeschichten manchmal so schreibt, die so ein bisschen überzeichnet sind, ne? Und auf dem Cover ist zu sehen, so ein Superheld im Spandex mit einem roten Umhang, rote Stiefel, weiß wehende Haare. Und wenn du genau hinguckst, steht der eben auf einem Monster, nämlich dem Erzfeind, dem Wo, den er. Und da steigt man direkt ein in die Geschichte.
Wie heißt nochmal der Typ, der diese Bilder immer malt? Heißt der Don Ross oder irgendwie Ross, ne?
Weißt du, frag mich jetzt nicht, aber ich weiß, was
weißt
du meinst.
Weißt du, wen ich meine? Ne? Es gibt einen so einen Typen, der malt immer diese DC-Cover. Halt auch so Superman oder sowas und das sieht halt schon sehr ähnlich aus, ne? Und
ja, eigentlich wie ein Superman. Also wie gesagt, der Autor ist in diesem Fall nicht Mike Millar, sondern Steve Orlando, der Artist ist Patrick Piazzalunga, der Colorist ist Carlos Lopez und der Letterer ist Thomas Mauer. Aus In- und Umland.
So spricht man es also aus.
Mauer, glaube ich jedenfalls. Mauer. Thomas Mauer. Wir sind so gemein. Der ist ja positiv. Sonst hätte ich das Comic ja nie entdeckt ohne ihn. Ne? Das muss sich der Aftershock-Verlag und der Autor mal auf die Fahne schreiben. Ohne seinen Letterer wäre dieses Comic wahrscheinlich an mir vorbeigegangen. So, und das will was heißen. So, also, Einstieg. Wir haben so eine Rückblende. 30 Jahre. Das ist auch diesem Text, den du dazu liest bei mir. Siehst du, The Patron, der kämpft da eben gegen diesen Erzbösewicht und das ist so ganz, so ein bisschen Retro-Style-mäßig, klassisch, bis zum Ende. Er besiegt den Bösen und in diesem heroischen Akt des Niedermetzelns, ja, dann stirbt auch er, zumindest vermeintlich, denn nach kurzer Zeit gibt es gute Nachrichten, da stürzt irgendwo so da kommen, also wie gesagt, der erste Teil, die ersten zwei, drei Seiten, die sind so ein bisschen Retro, die mich fast abgetürnt hätten, aber dann sind wir im Weltraum und da gibt es ein in der Erdumlaufbahn befindliches Spielcasino, das dort ist, um quasi steuerfrei spielen zu können. Das hat aber eine Mail-Function, also einen Defekt, und droht abzustören. Und wie Superman kommt eben The Patron aus dem Nichts hervor und landet dieses Space Stations Spielcasino auf dem Boden und alle freuen sich, dass eben der Superheld wieder da ist und er sagt, ach, das Ding ist nicht so schwer als diese Raumstation, die macht nicht mal eine Falte in meinen Umhang so ungefähr und dann fliegt er zurück und dann jetzt ein bisschen Spoiler, weil das nimmt einen, also wer das nicht gespoilert haben will, dann der muss einfach gucken, Timeline gibt es ja nicht mehr, dann müsst ihr ein bisschen vorspulen. Genau, also wenn da ein geneigter Hörer draußen die Timeline mir zukommen lässt, dann bastel ich die auch wieder ein, aber ansonsten ist mir das momentan zu viel Aufwand, ich bin so fies. Nee, also wie gesagt, da kommt dann so ein Sprung und dann ist man nämlich im Project Patron Hangar und dann sieht man, dass dieser Superheld gar nicht der Original-Superheld ist, sondern das mit
was?
Mit Schwarzgeld oder mit Secret Agents Money da ein Roboter-Double gebaut worden ist, der genauso starkes Fliegen kann und alles, der aber durch Menschen gesteuert wird. Und da gibt es so ein...
So eine Drohne.
Ja, so eine lebende Drohne irgendwie. Und da gibt es so ein Team aus ganz verschiedenen Leuten, die eben unterschiedliche Fähigkeiten haben, die dem Superhelden quasi in die Hände spielen. Sie haben den ganz starken, ne, sie haben die Hackerbraut und diverse andere. Und da kommt auch ein neuer rein. Und das Gemeine ist am Ende, irgendwie gibt es anscheinend innerhalb dieser Organisation wahrscheinlich auch Feinde. Also wie früher, ne? Gab es Feinde, jetzt gibt es auch wieder Feinde, die man nur so kennt. Und das ist bei einer Mission, der letzten Mission in diesem ersten Heft, rettet er zwar, keine Ahnung, rettet er irgendjemanden, nur um Sekunden später abzustürzen. Und der Neue, der da, war das der Neue, sieht man nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, es sieht so aus wie der Neue, der ist mit einem Kopfschuss in diesem Hydro-Wassertank, wo er diesen Körper halt steuert, erschossen worden. Und gleichzeitig stürzt eben dieser Superheld ab. Und dann ist da auch schon Schluss.
Okay.
Finde ich komisch. Tatsächlich, nee, ich finde nicht komisch. Ich finde es, also die Idee, der einen sagen, eben auf diesem klassischen Superhelden-Genre auszusteigen und das so eben, wie du schon sagst, so Drohnen, AI-Bot-mäßig aufzupeppen, fand ich faszinierend und eben diese von innen heraus bestehende Gefahr. Hinten in dem Heft gibt es aber eine Werbung und ich habe, wo ich sie gerade lese, wieder gar nicht geguckt. Es muss wohl auch einen Film geben, denn es gibt einen auf Blu-ray eben Patron Rise Above Extinction in der 30-jährigen Jubiläumsfassung.
Hast du so gehört ein Classic, davon? Richtig, ja?
Bitte?
So ein richtiger Klassiker, ja?
Ja, anscheinend, aber vor 30 Jahren, oder es ist halt nur so ein Fake, ich versuche gerade mal nebenbei in Gewindeseile noch was rauszukriegen. Ich weiß es nicht. Nee, finde ich nicht. Doch, The Movie, aber das ist der von 2019, das würde ja nicht sein, 30 Jahre sind da noch nicht vergangen. Ich weiß nicht. Also, gerne mehr Input geben, wenn da der geneigte Hörer da draußen eine Ahnung hat, worum es da geht.
Warte mal, weiß man schon, wie viele Teile es sind? Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst?
Nee, also ich habe jetzt in dem Heft steht nichts da, hier Heft 1 von 5 oder irgendwas. Nee, doch, warte mal, das war das vorhergehende, ne? Warte mal, ich guck nochmal, nee, steht glaube ich nicht da.
Hier steht, auf dem Cover steht nichts?
Nee.
Also ich muss mal Folgendes sagen.
Ja, dann sag's mal, komm, schieß raus, schieß los.
Ich finde, die Cover sehen ja cool aus, aber ich finde die Zeichnung da drin...
Warte mal, was, wo du siehst was? Warte mal, wo ist denn die Preview jetzt?
Ich kann, wenn ich raufklicke, kann ich bei Comixology ein bisschen reinklicken.
Ja, ich gucke, weil ich bin...
Ich habe auch schon ins Heft 2 reingeguckt.
Also ja, das ist aber genau, das, was du siehst, das sind diese ersten drei Seiten. Das ist eigentlich diese Origin-Story, ich sterbe jetzt. Und nachher wird das schon so, oder ich gucke mal bei dem zweiten Heft, ob man da das Cover erst... Oh, ja, auch, ja, nee, es ist schon ein bisschen anders. Also der erste Teil, die ersten drei sind retromäßig und die nächsten werden schon besser. Es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also ich würde jetzt nicht sagen,
Also ich muss echt sagen, ich finde es von den Zeichnungen sogar echt relativ, also richtig schlecht eigentlich sogar.
Warte mal.
Also ich finde, das sieht zum Beispiel dieses Bild, wo er dieses Monster, was so, ja, ist ja sogar eine Splash-Page, also eine komplette Seite. Und wenn ich mir das angucke, wie der Gürtel da aussieht.
Aber
ne?
Ich glaube, das
total falsch aus und diese Schraffur vom Gürtel, das sieht so richtig, also primitiv, so amateurmäßig aus. Das Gesicht ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt von der Perspektive und auch das Monster.
Ich glaube, das ist, also ich unterstütze mal jetzt den Künstler, ich glaube, das ist ein bewusstes Stilmittel, dass du halt so einen Retro-Touch hast, dass du halt weißt, okay, das ist 30 Jahre her. Weißt du, das ist jetzt nicht top-notch, also nicht das aktuelle.
Jack Kirby oder so, der würde sich auch im Grab.
Ja, naja, gut, jetzt meckern auf hohem Niveau, ja, mein Gott nochmal. Später ist das Artwork so, dass, also ich habe da jetzt keine Probleme mit gehabt, ne, gerade in dieser Station ist es so ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, also ein bisschen mehr so spacig abgefahren und es der kann auch anders. Also ich weiß, was du meinst. Ging mir auch so. Wie gesagt, die ersten drei Seiten dachte ich, boah, das ist eins, was ich dann doch nicht zu Ende lese. Aber mich hat dieser Plot, diese Geschichte, wenn du siehst ja auch auf den Covern, die da kommen, ne, das sind noch ein paar Wegpunkte quasi, die da kommen werden. Und ich finde das schon, es hat schon seinen Reiz. Also die Geschichte, tatsächlich mehr die Geschichte. Wobei ich jetzt tatsächlich, das weiß ich echt nicht, stehe ich echt auf dem Schlauch. Also wenn einer geneigter Filmfreak da draußen ist, der weiß, ob dieses mit einer 5-Stunden-Dokumentation, mein Gott, was ist denn das? Award-Winning-Story This Summer.
Scheint ja schon ein bisschen älter zu sein.
Super Symbio Psychotaxiplasm. Boah, kann kein Schwein aussprechen. Ja. Früher auf der VHS, dann jetzt auf Laserdisc. Take a bet, do that. Jetzt als HD-Version. Egal. Interessante Geschichte. Ich habe sie gerne gelesen. Und ich bin mir jetzt sicher, dass das letzte Buch, was ich vorstellen werde, tatsächlich den Thron ersteigt als bestes. Ganz unbewusst. Mein Unterbewusstsein hat das schon in die entsprechende Reihenfolge gegeben, platziert, ebenfalls bei Aftershock erschienen. Habe ich den Namen vergessen. Red Atlantis. Wobei man da auch sagen muss, Stephanie Phillips ist die Autorin dahinter, die kennt man. Der Artist ist Robert Carey. Colorist ist Roche und Letterer ist Troy Peteri. Ja, Helge noch da?
Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich war nur in so einer Art Zeitschleife gefangen. Jetzt aber alles wieder in Ordnung.
Es fließt wieder alles im Strom. Also wie gesagt, innerlicher Monolog meinerseits. unbewusstes Ich hat tatsächlich das Buch auf Platz 1 gehievt oder als letztes aufgeschrieben, was dann...
Ja, jetzt tut er so.
Das ist so. Das siehst du doch. Nee, ich habe es wirklich unbewusst gemacht. Aber auch hier, wie gesagt, alle diese Bücher, da hat jetzt keines so ein Alleinstellungsmerkmal, wo du so ein bisschen denkst...
Nicht so wie Conan.
Jetzt, ja, Conan ist jetzt eine Legende für sich. Das gibt's ja.
Das wollte ich hören, genau.
Genau, also das war ja Red Atlantis. Mhm. Und dieses Buch hat mich ganz am Anfang so ein bisschen an einen Roman von Stephen King erinnert.
Der Name fällt ja öfter heute.
Ja, aber das ist Zufall. Wie hieß denn das? Cellular? Dieses, wo der das Handy anruft und die Leute dann... Der tote Unfall irgendwie, jedenfalls ist es hier so, wir sind in Houston, Texas und da klingeln auch die Telefone und die gehen ran und dann werden die Augen derjenigen, die quasi den Anruf annehmen, werden so weiß, verlieren ihre Farbe und dann wird da gemetzelt und werden die Leute umgebracht und das passiert aber nicht nur in Houston, sondern es passiert in Florida, Ohio und Colorado, also ganz Amerika.
Houston, wir haben ein Problem.
Passiert, ja so ungefähr, wir haben ein Big Shit. Und genau, und einer läuft dann in so einem Hoodie weg, hat auch ein Telefon in der Hand und wir springen dann eben zurück, 10 Minuten vor dieses Ereignis und wir sind in so einem typischen Studentenquartier, wo die eine es unheimlich genau mit dem Studium nimmt. Sie guckt nämlich ein Film mit Edward Norton und die andere will eigentlich gerade in die Uni gehen zum Lernen, ne? Die bleibt halt nicht zu Hause, macht nicht blau und kriegt eben diesen Anruf auch und nur rastet die nicht so komplett aus, sondern beißt die Zähne zusammen, auch die Augen werden so hell und sie lässt ein Glas fallen und am Ende geht aber alles dann mehr oder weniger gut. Das ist wie so ein externer Kurzschluss, der dann auch die Wohnung durchfließt und sie erfahren in dem Moment aber auch nicht, was passiert ist und gleichzeitig sieht man aber dann später das FBI oder CIA, keine Ahnung, FBI wahrscheinlich eher oder die Polizei, die ermittelt und aus irgendeinem Grund kommt da wie heißen die Chefs bei den Polizisten, bei denen dann, naja, wie
Officer
auch immer,
oder so, ne?
Ja, Detective, irgendwas, keine Ahnung. Was. Und er bringt dann eine Liste und irgendwie kommen sie dazu, dass eine Russin in diesem Block wohnt und natürlich stehen die Geheimagenten unmittelbar vor ihrer Tür und wollen sie zum Verhör mitnehmen. Also diejenige, die in diesem Studentenquartier diesen Anfall hatte, aber niemanden umgebracht hat, sondern nur einen kurzen Aussetzer hatte, ist potenzielle Tatverdächtige. Und während die Polizisten sind ja, oder die FBI-Agenten sind eigentlich ja ganz, ganz nett, sagen, pass auf hier, wir begleiten dich einfach zum Campus und unterhalten uns ein bisschen. Und während sie quasi über diesen Schulcampus oder durch irgendeinen Park laufen, kommt plötzlich aus dem Nichts ein... Ja, junger Mann, gut bemuskelt irgendwie und macht diese beiden Agenten, also macht die kurz und klein und sagt dann, die hat einen anderen Namen und spricht sie dann mit einem anderen Namen an und sagt, nee, das bin ich nicht irgendwie und wie sich herausstellt, ja, ist das ihr Bodyguard und anscheinend ist es eine russische Schläferin, die quasi da geweckt worden ist und aber halt auch nicht so ganz. Und man befindet sich mitten in dem, wie schreiben sie es am Ende, der kalte Krieg ist wieder heiß. Das ist irgendwie ein witziger Twist. Das
ist cool.
Eine interessante Wendung, wobei ich tatsächlich noch keine Ahnung habe, in welche Richtung das geht, weil das am Ende ein bisschen so over the top ist. Also dieser russische Schläferzelle und der knallt alle nieder und die hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. und wird dann wahrscheinlich noch irgendwie aktiviert und geweckt. Aber so ein politischer Spionage-Thriller hat schon immer was. Und ich mag einfach diese Art von Genre, die Art und Weise, wie das Stephanie Phillips da erzählt. Das hatte ich schon echt gut drauf. Und deswegen ist das in diesem Moment mein Top-Pick für diesen Podcast.
Ja, klingt gut.
Muss man unbedingt mal reingucken. Also wie gesagt, die Stephanie Phillips, ich habe ja letztens erst was von ihr vorgestellt gehabt, wobei mir dummerweise gerade nicht einfällt, was war denn das?
Kannst du doch in die Suchmaske eingeben auf der Website.
Ja, ich bin gerade dabei. So gut. Naja, jedenfalls habe ich von ihr was letztens erst gelesen gehabt und fand das auch echt gut. Und die hat eine ganz eigene, der Butcher of Paris war das. Jetzt weiß ich es wieder.
Richtig, stimmt.
Genau. Und hat einfach eine Art, das zu schreiben. Ich finde das irgendwie ja, ansprechend. Ne? Und ja, trotzdem.
Cool. Sag mal, und wie findest du die Zeichnung?
Ja, die Covers sind geil, weil die auch gut koloriert sind. In die Zeichnung sehen aus wie also den Outline, so ein bisschen dünnere Tuschezeichnung, aber wirken an manchen Stellen ein bisschen ungelenk und grob, aber stören mich jetzt nicht so, dass sie mich aus dem Lesefluss herausreißen oder dass Proportionen nicht stimmen. Es ist einfach nur ein sehr spezieller Stil.
Na, es passt aber vielleicht auch ganz gut. Ich finde, manchmal sieht es halt auch sehr da ist viel Bewegung drin in den Zeichnungen teilweise, weil die so ein bisschen skizzenhaft ruppig sind. Also da gibt es eine so eine Szene, ich kann ja nicht so viel sehen, aber wo so ein Mädel da in der Schule, die guckt auf ihr rotes Handy, kriegt diese weißen Augen und haut dann so den Mitschüler nieder so. Und der fliegt dann so richtig schön ins Bild rein, dass so die Hand auch, also die irgendwie der Text, den er da in der Hand hatte, der fliegt so in die Kamera ein bisschen und auch seine, also so richtig schön perspektivisch. Und das scheint hier öfter mal so der Fall zu sein, dass hier so, weiß nicht, mit dem Perspektiven
naja, das so ist ein bisschen gespielt, so cineastisch. Also das ist wie so ein Kamerazoom, so ein Close-up dann stellenweise, beziehungsweise genau. Das siehst du, glaube ich, auf dem letzten Panel, was du auch siehst, das ist gut gemacht, wo sie halt an ihre Folge oder ihren Film guckt und wo das letzte ist, wo siehst halt wirklich schon ganz extrem Close-up auf ihre Lippen und im Hintergrund siehst du eigentlich die russische Schläferagentin, aber so ganz klein im Hintergrund und das ist schon cool gemacht. Also das ist, wie gesagt, es gibt besseres Artwork.
Ja, das ist schon ganz gut. Ich war so ein bisschen verwirrt. Es gibt hier so ein Cover, aber ich glaube, das ist nicht das richtige Cover, wo einfach so Fotos benutzt wurden. Das hatte mich so ein bisschen, weißt du, was ich meine?
Ja, ich sehe es auch gerade.
Da habe ich so einen kleinen Schreck bekommen und dachte erst so, ist das jetzt alles wieder so mit übergemalten Fotos, aber so kommt es nicht rüber. Also ist vielleicht trotzdem so ein bisschen teilweise, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht ist da aber eine Serie in Planung und das kommt dann demnächst. Wäre interessant. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden, ob da irgendwie...
Ja, irgendwie haben wir diese ganze Schläfer-Thematik, ne? Die hat, ist ja irgendwie, ich hatte, also die, als ich, ich glaube, es gab, war das irgendwas auch von Hitchcock oder war das, von wem war denn? Irgend so ein Film gab es auch mal irgendwie, 1000 Meilen, bis ich wieder richtig schlafen kann, musste einer am Telefon immer sagen und dann sind die auch so, wurden die auch so zu Selbstmordagenten irgendwie und sind dann losgezogen. Die wurden auch so durch so ein altes, ja, so durch so eine Hirnwäsche, irgendwie Telefonansage wurden die halt losgeschickt und da waren halt so ganz normal, weiß ich, konnte vorher eine Hausfrau oder was auch immer oder ein Hausmann oder so und danach auf einmal hat er sich an diese Tötungsmethoden wieder erinnert und sowas und das war ganz, ganz abgefahren und dann irgendwie, da hatte ich immer sowas unter Schläfern verstanden und dann jetzt gab es ja dann sozusagen die echten Schläfer, also die so, keine Ahnung, die sozusagen irgendwie terroristisch was vorhaben, aber sich nicht zu erkennen geben. Das ist ja irgendwie so eine uncool ist jetzt auch ein bisschen das falsche Wort, aber also ist halt ein bisschen unspektakulär, aber natürlich umso schrecklicher, weil es das natürlich in echt gibt. Aber
ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass es sowas tatsächlich in echt gibt. Irgendwie, das wirkt immer so.
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. So eine Art von Gehirnwäsche, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also was ich mir vorstellen kann, ist halt dieses klassische, ne? Ich bin halt ein
indoktriniert.
Ja, und lebe da ewig und dann akklimatisiere ich mich wahrscheinlich auch irgendwie so, dass ich da eigentlich gar nichts mehr machen will und dann habe ich trotzdem mein Vaterland trotzdem noch irgendwie auf einmal da irgendwie, dass ich da entweder trotzig dem oder ich huldige dem, indem ich da irgendwelche Morde begehe, aber naja.
Ja, oder man spielt halt wirklich seine Rolle einfach die ganze Zeit, kann ja auch sein, ne, dass du das Ganze ja so als Spiel siehst und
die
denkst,
Thematik
so,
ist halt trotzdem immer irgendwie interessant, also ich glaube, dieser kalte Krieg.
Interessant, ne? Und gruselig halt auch.
Ja,
ne?
es ist immer noch aktuell und deswegen packt einen das vielleicht auch so, die Geschichte. Also nicht aktuell, weil wir jetzt dafür befürchten, dass hier russische Schläfer aus dem Nichts kommen. Aber ja, ihr wisst schon, was ich, in welche Richtung
genau, das eigentlich geht. Das war ja eigentlich schon mal ein bisschen, hatte sich ja alles mal wieder ein bisschen akklimatisiert und irgendwie fängt es ja dann jetzt wieder an. Und das ist auch, also jetzt, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt hier nur von russischer Seite aus oder so, es ist ja irgendwie auch immer alles eine zweiseitige Geschichte so.
Aber das ist ja wie jetzt gerade wieder so mit Assad, wenn habe ich letztens wieder einen Bericht gehört, das sind ja auch jetzt Wahlen und der steht eigentlich als Sieger schon fest und trotzdem hält er die Wahlen ab und dann haben sie aber gesagt, das macht er halt nur, dass wenn er halt irgendwann seine
Damit er legitimiert ist auch.
Dass wenn er irgendwie vor der EU spricht oder sowas und sagt, er will jetzt hier irgendwelche Sachen haben und sagt, hier, ich bin doch legitim von meinem Volk gewählt worden. Jeder weiß, dass es Mist ist und trotzdem machen sie es und so eine Bühne und genauso ist es mit Russland, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten, ne, da ist jemand an der Macht, der das schon eine ganze Weile ist und es gibt halt auch andere Stimmen. Und
der die Gesetze immer so ändert, dass er nochmal 10 Jahre machen darf oder dann noch viel länger. Ja.
Ist das natürlich ein, wie hat jemand mal gesagt, ein lupenreiner Demokrat, der sich da wählen lässt. Ne?
Ja, lass uns nicht zu politisch jetzt werden. Da könnte man noch ein bisschen weiter ausholen. Weil es ist schon so, dass ich schon glaube, dass je älter ich geworden bin, desto mehr muss man halt immer die Graustufen sehen und so ganz, es gibt ganz wenige so wirklich nur böse Leute, also es gibt schon ein paar, so ist ja klar, so, aber dass das auch immer einen Hintergrund hat und dass man irgendwie so vielleicht geworden ist, weil und so, da gibt es ja, aber wie gesagt, da brauchen wir jetzt, das dauert jetzt ein bisschen zu lang, aber
im Endeffekt, also was irgendwann zeigen.
Genau, was ich damit eigentlich nur sagen will, dieses, ich glaube so, dass man sozusagen wirklich Kriegshandlungen und so legitimiert, das ist immer nochmal eine andere Nummer dann, so, ne? Da muss man wirklich genau gucken.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, Krieg ist prinzipiell mehr Schaden nie legitimiert in irgendeiner Form. Selbst wenn,
und vor allem, wenn man sich halt anguckt, was die letzten Kriege halt, wie viel Schaden, also weiß nicht, wie sozusagen die Gegenwehr meistens dann noch mehr Schaden dann auch langfristig angerichtet hat oder so, dass da, also die Kriege, die ich jetzt in meiner Lebzeit so mitbekommen habe, da gab es kaum einen, wo man wirklich gesagt hat, so, ach, das war ja, das ist jetzt alles gut, die Sache ist ja sozusagen jetzt geklärt, das gibt es irgendwie nicht und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig.
Aber wenn du halt andererseits, wenn du Leute machen lässt, ist es auch nicht gut. Das ist halt immer, es gibt wahrscheinlich da keinen Königsweg zu sagen, so funktioniert's und so.
Ja, also jedenfalls mit den irgendwie Aufrüsten oder so, das weißt du, und auch gerade mit, also jetzt, wie gesagt, das werden wir halt noch politischer, aber halt, dass jetzt die NATO noch unbedingt zeigen muss, wie stark sie ist, Russland, und dann natürlich dann sich jemand dann auch da irgendwie natürlich auch herausgefordert fühlt und dann, also das ist ja dieses Aufrüsten, was da teilweise jetzt wieder stattfindet und es ist halt irgendwie, das ist total ätzend, weil diese Länder sind alle so nah und neulich hatte ich ja auch hier mit einem von unseren, da, als ich mit den Publishern gequatscht habe, da haben wir auch einfach gesagt, ey, wir haben alle keinen Bock auf Stress und so. Und genau, das, ja, hatten wir ja schon mal drüber gequatscht, aber.
Richtig.
So, nochmal eine andere Sache, nochmal kurz. Ich hatte gerade gelesen nochmal oder vorhin, da gab es so ein paar Kommentare. Freut mich wieder, alle. Ihr seid die coolsten, die ihr immer schön kommentiert. Es macht richtig Spaß so dann. Und ich wollte nur eine Frage noch von Benny kurz beantworten, weil der gefragt hat, ob ich manchmal das Gefühl habe, beim Comic lesen, dass ich da weniger Spaß habe, weil ich das halt so jobmäßig mache und dass ich dann ein anderes Auge da drauf hätte, deswegen auf Zeichnungen und Stories und dass ich die mehr analysiere und so. Und da muss ich sagen, dass es tatsächlich bei Comics irgendwie bei mir nicht der Fall ist, dass ich das hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass ich das damals bei Musik halt viel krasser hatte, dass es dann so war, dass ich halt in der einen Band hatte ich dann Bass gespielt und dann habe ich dann auf Konzerten oder irgendwie so, habe ich dann auf einmal wirklich so wie so rausgefiltert die Bassspur gehört und dann irgendwie wirklich, also wie analysiert, naja, hier, bla und so. Und das hat so gestört, weil man das nie wieder zusammen hören konnte, sondern immer darauf geachtet hat, was macht der da gerade? Und dadurch das so komisch getrennt hat. Aber das Schöne ist irgendwie beim Comic, dass das, klar, aber das macht jeder von euch, dass er die Bilder von dem Text trennt, weil man blättert mal so rein und guckt, finde ich die Zeichnung geil oder nicht. Aber das war es dann auch schon. Also deswegen, da gibt es nichts, das nehme ich nicht in der Hinsicht so auseinander, wie ich das vielleicht mit Musik gemacht hatte. Und insofern ist es da wirklich zum Glück überhaupt nicht der Fall. Und ich finde sogar im Gegenteil, hier seitdem wir den Podcast machen, das ist ja jetzt auch schon eine Weile, finde ich es halt total schön, dass man teilweise ein bisschen auch überlegt, warum finde ich das jetzt gut? Oder kurz sich vielleicht eine Notiz macht, das hier, das muss ich irgendwie Daniel erzählen oder euch halt erzählen, weil ich das irgendwie interessant fand oder so. Und das finde ich eher, das gab es mal, jetzt noch ein bisschen weiter abgeschweift, aber bei Carlsen, da mache ich ja, also die meisten Cover und so, die ich gemacht habe und auch diese Comic-Serie, die ich ja gemacht habe, also Alisic, das kam ja alles bei Carlsen raus. Und die haben halt immer so ein Motivations- und irgendwie so ein Teambuilding-Ding, haben die immer den Carlsen Campus, wo dann gerade Leute, die, sag ich mal, viel für die machen oder so, werden dann eingeladen. Also wird auch so mal so ein bisschen durchgewechselt. Und dann gibt es halt so Workshops. Oder man kann auch Workshops, ich habe da auch schon einen Workshop gehalten zum Beispiel für andere, aber man kann auch bei Workshops mitmachen. Und ein Workshop, da ging halt darum, um irgendwie Social Media und Bücher. Und die Frau hatte gesagt, und es ist total interessant, dass halt durch dieses ganze Social Media Ding Bücher zum ersten Mal sozial wurden. Dass das halt immer so war, dass du dir, wenn du ein Buch gelesen hast, das kamst du dir immer einsam vor, weil du zu Hause halt bist oder im Bett oder was auch immer und du liest dieses Buch und liest es für dich. Und im Gegensatz zu zum Beispiel, ey, wir machen jetzt einen coolen Videoabend oder so, oder ey, hast du gestern, weiß ich nicht, das Akte X im Fernsehen gesehen oder hast du bei Netflix die neue Stranger Things Staffel gesehen oder sowas, hast du halt bei Büchern meistens wirklich eine ganz, ganz einsame Erfahrung gehabt. Und dass das durch Social Media halt so wurde, dass du auf einmal Foren hast und so und dadurch das Bücherlesen auch viel attraktiver wurde, weil du halt nicht mehr der Nerd bist, der sich mit keinem austauschen kann, der nur für sich ist oder so, sondern du hast eine gemeinsame Leidenschaft des Lesen.
Und aber genauso geht es mir halt. Interessanter Aspekt, das so habe ich es noch nicht gesehen, weil ich hatte heute früh gerade im Radio in Leipzig ist gerade die abgespeckte Form der Buchmesse und sagen sie halt auch, sie machen halt auch ein paar Lesungen, aber im Freien bei gefühlten minus 10 Grad und strömenden Regen. Und da haben sie auch so akustisch eingefangen und trotzdem gehen die Leute halt hin und das ist ja nur eine Handvoll, ne? Und aber heute kannst du halt wirklich, wie du schon sagtest, jedes noch so spartennischische Produkt, also Buch lesen und du findest im Netz halt Gleichgesinnte, genau, die das auch gut finden oder zumindest verreisen, ja, aber du kannst mit denen drüber reden und das ist halt cool, weil es das vorher nicht so gab.
Genau, man sieht ja auch, was da für ein, also jetzt negativ, klingt zu negativ, vielleicht Geltungsdrang, ich fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber dass die Leute auch wirklich, die posten das ja auch gerne und die machen ihre Blogs und die machen irgendwie YouTube-Videos über Sachen und oder wir ja genauso, guck mal, wir machen auch diesen Podcast und also für mich ist das halt eine totale Bereicherung, weil ich halt so dir, also ich habe es nicht nur gelesen, sondern ich sage dir, ey, Knohan, echt super, super geil, weißt du?
Ja.
Liest es mal durch, das ist der Shit so. Und dass du das natürlich selten dann machst, ist natürlich eine andere Sache, weil wir halt schon wieder denken, wir müssen ja auch die Sache nächstes Mal vorstellen können. Ich glaube, das passiert wirklich relativ selten, oder? Dass wir dann die Sachen lesen, obwohl ich echt oft sage, das muss ich mir auch mal holen, passiert das, glaube ich, relativ selten, weil ich schon immer so ein bisschen natürlich auch denke, ja, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, genau, dass man oft so denkt, so, man muss es ja auch, es muss ja auch vorstellbar sein.
Naja, gut, aber ich habe jetzt, also das befreit dann, wenn du halt, also wenn du Bücher kaufst, also das Trade Paperback, ja, so, dann ist natürlich dieses Investment ein anderes, als wenn ich hier so ein Single Issue kaufe.
Ja,
also so fällt halt doch, also ich merke es halt gerade, wie gesagt, wenn ich jetzt wieder etwas mehr Zeit gehabt hatte zum Lesen, dass da auch wieder einiges durchs Raster fällt, wo du sagst, nee, da musst du auch nicht drüber reden. Nicht mal sagen, dass es Mist war. Also ich will es ja auch immer nicht sagen. Weil ob jetzt ein Buch schlecht ist oder gut ist, ist ja oft, also zumindest rein verkaufstechnisch wahrscheinlich immer eine subjektive Entscheidung. Ne? Ob es jetzt ist, stilistisch gut ist, das kann ein Germanist oder auch, wie gesagt, jemand, der Kunst studiert hat, entsprechend bewerten. Ne? Aber das macht den Erfolg eines Buches ja nicht aus. Ne? Das kann ja, ich meine, ich weiß nicht, selbst, ne?
Ja, aber selbst das ist, weißt du, selbst das ist eine Sache, du kannst doch keinem, guck mal, ein Kunstkritiker, ja, der jetzt irgendwie weiß nicht, Rembrandt und sowas vielleicht studiert hat oder so,
yeah,
und dann jetzt sagt, ja, Graffiti ist der größte Mist, und vielleicht wird es dann aber in 100 Jahren oder so, wird man sagen, ey, das waren die Anfänge von einer völlig neuen Bewegung, die halt irgendwie Kunst mal wieder als das gesehen hat, was sie ist, aus etwas, was einen reinen Selbstzweck hat und nicht irgendwie zum Verkauf oder so gedacht ist, weißt du? Also vielleicht, weißt du, vielleicht wird das vielleicht irgendwann mal einen größeren Status haben als jetzt irgendwelche, also könnte ich mir vorstellen, weil es halt einfach wirklich aus sich heraus entstanden, ja, ist zum Beispiel.
Kann,
und
kann
können das, sein, können das, ja, vielleicht gar nicht auch nicht richtig bewerten, weißt du?
Ja, aber da kann man vielleicht immer noch gucken dann, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich jetzt versuche, einen, wie soll ich sagen, einen Klassiker zu malen, à la, ja, keine Ahnung, nehmen wir mal deinen Van Gogh oder sowas, ne? Und ich versuche den zu malen, der sieht halt immer dilettantisch aus in irgendeiner Form, oder? Also wenn ich jetzt aber dann 20 Jahre lang diesen Dilettantismus pflege und kuriere, dann wird da vielleicht...
Dann nennt sich Dadaismus oder so.
Ja, dann wird da vielleicht ganz großes Zeug daraus. Ne? Ich weiß es nicht, aber ne, und gerade bei Kunst ist es ja auch immer so, ne, hast du einmal, keine Ahnung, dir einen Namen gemacht, weil Mäzen XY dein Bild gekauft hat, dann geht plötzlich der Preis durch die Decke und du weißt nicht warum. Und der ist dann irgendwie nicht gegenwert gerechtfertigt, ne? Weil die alle Leute eben ein Bild von dir haben wollen, auch wenn es vielleicht skurril aussieht, aber dann ist es vielleicht gerade wieder so skurril, dass sie es gerne haben wollen, aufgrund der Skurrilität. Egal, wir schweifen ab.
Ja. Naja.
Genau.
Aber war wieder eine schöne Ausgabe, denke ich. Für jeden was dabei.
Das würde ich wohl meinen.
Genau, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr wieder schön kommentiert. Das, also wie gesagt, mir macht es mehr Spaß. So.
Ich wurde schon angeschissen, dass ich zu wenig kommentiert hätte.
Ja. Wer macht denn sowas?
Ja, weiß ich auch nicht. Nee, aber wir lesen die immer. Und die geneigten Hörer wissen auch, dass ich manchmal auch sie mit extra Content versorge, auch wenn sie gar nicht das gemacht haben, angefordert haben.
Gar nicht wollen.
Nee, die wollen das schon. Also ich glaube, sie hat sich gefreut.
Du willst es doch auch.
Du willst es doch. Das heißt, nein heißt doch ja in dem Fall, aber nur in dem Fall. Gut, also, wie gesagt, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und es wird Nachschub geben. Es ist ziemlich versprochen.
2 Wochen. Jo. Kann ich auch noch mal ein bisschen was dann erzählen zum Game so. Kann ich ja ganz kurz mal sagen, also gibt schon so ein bisschen, haben schon Verhandlungen mit einem Publisher angefangen, Absagen haben wir auch schon, aber es gibt auch schon jemanden, der wirklich ernsthaft interessiert ist, und einige haben sich auch immer noch nicht gemeldet, das dauert halt auch. Also kann ich euch auch noch mal auf dem Laufenden halten, und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal, ne?
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao. Scheiße. Daniel, so ist es, wenn man 2 Rechner anhat. Ich dachte, ich hätte gerade den anderen Rechner runtergefahren, dann habe ich den Rechner runtergefahren, bei dem ich gerade anscheinend noch mit dir gequatscht hatte. Ich dachte, es wäre genau umgekehrt. Mist. Sorry, aber gut, wir waren ja eh soweit durch. Alles Gute nochmal, das kannst du schön noch reinschneiden. Haben die auch noch ein bisschen was zu machen. Bis dann, ciao.
Hunting down comics.
Einmal mit Profis arbeiten.